Der 16er, der Fußballtalk mit Michael Baum und Ewald Lienen.
Bist bereit, Ewald?
Ja, ich bin
bereit.
Fall.
Du bist bereit? Bereit, ja, für natürlich. Eine richtig geile Ausgabe heute, Nummer 86.
Ich muss
husten mal schön ab nochmal. Komm nochmal. Einmal noch.
Ich muss nochmal husten.
Ja, husten nochmal schön ab. Was ist das?
Jetzt habe ich kein Tuch. Jetzt habe ich kein Tuch.
Das will keiner wissen. Das will keiner wissen.
Komm, fang doch. Oh, jetzt wäre fast mir das Ding aus den Ohren geflogen hier. Boah, technisch perfekt alles. Flugmodus und Mikrofonverstärkung und Call-Recorder und Motiv-Audio, WAV-Audio, Handy-Datei, sensationell. So. Nö, es ist, du musst dir keine Sorgen machen. Das ist halt, ich bin halt technisch interessiert. Ich meine, wenn ich das jetzt hier nicht machen würde, dann könnte kein Mensch uns zuhören, weil du wie ein komplett Ahnungsloser da oben im Norden rumdümpelst.
Wir haben noch nicht mal Internet. Wir haben noch nicht mal Internet.
Genau.
Ich meine, die Zuhörer wissen ja nicht, dass ich das jetzt hier per Kassettenrekorder aufnehme. Na, also wie früher. Ja. Ne, wenn ich bei NDR2 die Hitparade aufgenommen habe. Ich habe meinen Kassettenrekorder, drücke mit einem Finger auf Play, mit dem anderen Finger auf Aufnahme.
Ja.
Und wenn wir fertig sind, drücke ich auf Stopp. Dann nehme ich die Kassette, aus dem Kassettenrekorder, packe sie in ein Paket und schicke sie nach Mönchengladbach.
Genau.
Und du verarbeitest
das. Ich digitalisiere das. Ja, das hättest du jetzt nicht unbedingt, das war jetzt eine unnötige Zusatzinformation,
ich
das hättest
aber,
du den Leuten jetzt nicht erzählt.
Ich habe aber so eine BASF 90er Kassette, es gab ja auch so eine 120er, aber ich glaube, da war die Qualität nicht so gut, oder was war das noch?
Ja.
Wollen wir nicht ausschweifend werden, lass uns die Zeit nutzen. Ich bin ja froh, dass du wieder mal Zeit gefunden hast an diesem Mittwoch und damit begrüße ich euch ganz herzlich, liebe Zuhörerinnen, das haben wir auch noch nie gemacht, ne? Das ist auch fatal.
Ja. Das ist echt fatal.
Dass wir uns nicht angewöhnt haben, wirklich das ganz korrekt auszusprechen und auch die richtigen Termini zu benutzen. Vielleicht kannst du das nochmal übernehmen für Ausgabe 86.
Nein, liebe Zuhörerinnen, man sagt ja nicht mehr Zuhörer. Ich habe immer gedacht, wieso sagt man immer nur Zuhörerinnen? Das ist, weil man das Sternchen nicht mitsprechen kann, glaube ich. Ne? Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dann sag mal Zuhörerinnen, auf Wiedersehen. Dann bist du safe und kannst zumindest sprachtheoretisch nicht attackiert werden. Aber ich habe ja meine Meinung zu dem Thema schon oft genug gesagt. Komm, weiter.
Genau, wir wollen über Inhalte kommen. Wie immer in diesem unglaublich meinungsstarken Podcast. Das ist der 16er. Wer zum ersten Mal einschaltet, was machen wir hier eigentlich? Ewald Lienen ist ja ein Weltstar gewesen im Fußball, ist er noch immer. Der macht mit mir zusammen so seit 2 Jahren einen Podcast. Mein Name ist Michael Born, ich bin Sportjournalist, Fußballkommentator und Podcaster, sagt man, glaube ich, seit 2 Jahren zusammen mit Ewald Lien. Warum erzähle ich das alles? Weil es immer wieder neue Leute gibt, die dieses Format einschalten, sich fragen, wer ist das eigentlich und was machen die? Wir besprechen die Dinge, die sich im Fußball so abspielen. Und wir könnten das stundenlang machen, wenn man jetzt überlegt, was innerhalb der letzten Woche passiert ist. Ewald, was war das noch mit dieser Super League eigentlich? Letzte Woche haben wir uns fürchterlich aufgeregt hier. Und jetzt haben wir ganz andere Themen. Der Zettel ist voll.
Ja, es ist ein Wahnsinn. Vielleicht können wir das mit der Super League ganz schnell mal abhandeln. Für 2 Tage lang waren die Pläne auf dem Tisch. Oder wurde sogar gegründet, diese Super League, als Ersatz für die Champions League. Dann haben wir einen riesen Aufriss gehabt und alle haben sich aufgeregt. Und wir wollten damals eigentlich die Champions League-Reform kritisieren, die UEFA durchgeboxt hat an dem Wochenanfang. Und kein Mensch hat mehr davon geredet. Und ich bleibe aber dabei, oder wir sind auch dabei geblieben in unserem letzten Podcast, dass man auch darüber diskutieren muss. Denn es war ja von Anfang an unserer, wieso noch mehr Spiele? Die Spieler sind doch schon hochbelastet. Und dass das eine absurde Idee war, ohne sportliche Qualifikationen eine Liga zu installieren, wo vielleicht noch 2, 3, 4, 5 dazukommen können, die dann pro Jahr die Ehre haben, auch mitzuverdienen. Zum Glück ist das alles vom Tisch. Aber ich habe jetzt einen interessanten Artikel gelesen, einen riesengroßen Artikel in der Welt am Sonntag. Lars Wallroth und Tim Röhn, mein Freund Lars, hat Ceferin, den UEFA-Präsidenten interviewt und hat natürlich all diese Dinge ganz korrekt angesprochen. Seid ihr jetzt nicht froh, dass das alles so jetzt kritiklos durchgewunken wurde, weil die Super League so doof war, das zu machen? Und da sind ein paar sehr interessante Argumente gekommen vom Ceferin, die ich jetzt in diesem Moment noch nicht 100% überprüfen konnte, weil mir auch die Zeit fehlt, so tief in die Materie einzudringen. Aber das war schon sehr interessant.
Gut, das gucken wir uns vielleicht dann wirklich gesondert nochmal an. Da ging es auch ein bisschen um Verteilung. Er hat ein bisschen die Position verteidigt, dass die UEFA sich auch um die kleineren Verbände kümmert. Wir haben so viele Themen, lass uns das gesondert machen. Mich regt es gerade wahnsinnig auf, wenn ich ehrlich bin, was da unter anderem in Sachen Flick und Nationalmannschaft passiert. Aber lass uns vorne anfangen. Das war ja nun mal gestern die Meldung des Tages. Also, wir haben es alle vermutet. Du warst ja skeptisch, ob das dann auch alles so kommt. Aber in diesem Falle hat der ein oder andere Journalist vielleicht doch nicht so schlecht gearbeitet. Julian Nagelsmann geht zu den Bayern, hat einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Und die Bayern zahlen wohl eine Ablösesumme, die, keine Ahnung, deutlich über 20 Millionen Euro liegt. Wie kann man das alles noch verstehen, einordnen, bewerten? Was waren deine Gedanken dazu gestern?
Also erstmal möchte ich mich vorab schon mal beim Publikum rein vorsorglich entschuldigen dafür, dass wir sehr wahrscheinlich, wenn wir jetzt übermorgen rauskommen, mit dem, was wir jetzt heute erzählen, dass wir wahrscheinlich komplett veraltet sind.
Genau.
Weil wir jeden Tag...
Wir müssen eigentlich täglich einen machen.
Wir müssen eigentlich täglich was machen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass morgen die nächste Bombe platzt, dass wieder irgendeiner komplett neben der Kappe ist und irgendeine Entscheidung trifft oder irgendeinen Spruch bringt, wo man sich fragen muss, geht es eigentlich noch? Es ist schon extrem und vielleicht ist es auch der Corona-Zeit geschuldet, dass die Leute so ein bisschen sich entfernen von der Realität des Lebens, weil sie gar keinen mehr treffen. Die treffen die Fans nicht mehr, es ist keiner im Stadion, irgendwie scheint man sich an so eine Situation zu gewöhnen, dass man so irgendwie rumspielt und der Schiri ist noch da und man hört ein bisschen ein paar Rufe und ansonsten macht man das, was man für richtig hält. Ich glaube, dass wir gerade dabei sind, uns von der Basis, was vorher schon der Fall war, aber jetzt, gerade jetzt in dieser momentanen Situation, wo so viele Menschen um ihre wirtschaftliche Basis, um die Zukunft und auch um ihre Gesundheit bangen, dass wir da im Profifußball, von anderen Bereichen will ich jetzt gar nicht sprechen, habe ich auch schon oft genug gesagt, dass das auch alles über eine Rolle spielt.
Nee, wir bleiben beim Fußball, genau.
Aber dass wir gerade da jetzt im Profifußball so, keine Ahnung,
unsensibel. Also es gibt keine einzige Entscheidung mehr, wo man jetzt aus vom menschlichen Verstand her sagen würde, ja, das kann ich nachvollziehen. Das finde ich alles okay. Also ist mal abgesehen davon, ob Nagelsmann zu den Bayern möchte oder nicht, okay. Aber diese gesamten Begleitumstände, um das kurz noch zu sagen, was mich gerade wirklich erregt, ja, und aufregt, in diesem ganzen Tohubavohu mit Flick und Nagelsmann gibt es jetzt eine Meldung, Vorsicht, vielleicht ist es auch nur ein Hirngespinst von irgendjemandem, wonach es ein Länderspiel geben soll zwischen der Nationalmannschaft und den Bayern irgendwann in diesem Jahr, um damit den Bayern eine Einnahmemöglichkeit zu geben, weil der DFB ja keine Ablöse für Flick zahlt. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, soll der Deal so aussehen, dass die Bayern also Einnahmen generieren über ein völlig sinnloses Spiel, wo dann ja auch noch Leute hinkommen sollen, wenn sie es wieder können nach Corona-Maßnahmen. Und irgendein Sender soll dafür auch noch Geld bezahlen. Also ganz ehrlich, ich begreife das alles nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, ich bin nicht der Einzige, der das alles nicht mehr begreift.
Also Michael, ich habe dich eben gefragt, das frage ich dich ja immer, woher hast du diese Information? Und können wir uns darauf verlassen? Können wir natürlich nicht.
Es gibt ja nicht die Information, dass das bestätigt ist, so wie es immer läuft. So war es ja bei Nagelsmann auch, so ist es bei den Trainerwechseln auch. Aber das ist zumindest ein ernstzunehmendes Gedankenspiel, das vielleicht noch wieder eingefangen wird. Über die Verbreitung in den Medien können wir auch gesondert diskutieren, ob das sinnvoll ist, wenn einer irgendwas schreibt und alle anderen schreiben das dann ab. Das haben wir ja auch schon mal besprochen. Aber Fakt ist, dass auf irgendeiner Seite, entweder bei den Bayern oder bei der Nationalmannschaft, über eine solche Möglichkeit nachgedacht wird. Und das passt genau in die Route, die du gerade eingeschlagen bist. Das kapiert keiner mehr.
Ja, also ich sag mal, vor ein paar Wochen hätte ich noch leidenschaftlich alle verteidigt, denen irgendeine merkwürdige Geschichte untergeschoben wird. Denk mal daran, wie Karl-Heinz Rummenigge dann Katar verteidigt hat und wo ich gesagt habe, ja, oder wo alle gesagt haben, er möchte jetzt, dass die Profis geimpft werden. Da habe ich dann gesagt, so doof ist kein Mensch, dass er in dieser momentanen Phase sagt, jetzt möchte ich die Profis impfen. Das war vielleicht ein bisschen unsensibel, aber es war wohl gemeint. Als Beispiel als Impfbeispiel, weil Leute damals gesagt haben, das wollen wir alles nicht. Also vor einiger Zeit hätte ich noch alles komplett verteidigt. Mittlerweile habe ich Angst, dass jeden Tag eine neue lächerliche Meldung kommt, wo ich mich komplett in die Nessel setze, wenn ich da jetzt noch irgendwas verteidige oder ins Reich der Fabel verweise. Das ist ja nicht mehr zu, es ist nicht mehr zu glauben.
Nein, also die Bundesliga, es dreht doch völlig am Rad, ist mal platt zu sagen. Ja, jetzt haben wir Nagelsmann, dann geht Leipzig, das ist wohl auch verbrieft. Da habe ich ausnahmsweise wirklich mal eine gute Quelle, auch wenn du mir wieder sagen willst, woher weißt du das? Also Jesse Marsch wird Trainer werden bei RB Leipzig. Das ist zu 99% safe.
So. Ja, aber dann veröffentliche es doch, Michael.
Ja, wo soll ich denn hinschreiben?
Ich dann schreibst du auf deine Seite. Lass ja, doch mal Instagram sagen, als sag es doch, Alter. Wenn du es doch weißt.
Was bringt es denn? Was habe ich davon?
Sag es doch.
Ich sag's doch hier.
Verkauf doch die Meldung. Das
können mich gerne zitieren, die Kollegen. Ja, gerne zitieren im 16er Jesse Marshall, Trainer bei RB Leipzig.
Also
ja?
Ich fände das, wenn das so ist, fände ich das eine super Idee. Millionen von Menschen haben wirtschaftliche Probleme und ich finde es in dem Zusammenhang nur recht und billig, dass die Leute, die nicht raus können, die keinen sehen, die vielleicht ihren Job verlieren oder die in ihrem kleinen und mittelständischen Unternehmen Probleme, dass die dann aber trotzdem ins Stadion gehen, um Bayern München, die ja nun wirklich große finanzielle Probleme haben bei den hohen Gehältern, die sie die ganze Zeit zahlen müssen und wo man ihnen es ja hoch anrechnen muss, dass sie nicht mit Florentino Perez von Real Madrid gesagt haben, okay, wir wollen auf Nummer sicher gehen, auch ohne sportlichen Wettbewerb, wir kriegen unsere Kohle. Das muss man ihnen hoch. Aber dass die dann, weil sie ja keine Ablöse, das fände ich eine super Idee. Das wäre klasse. Ich meine, keine Ablöse vom DFB. Ich meine, gut, der DFB hat finanzielle Probleme, weil er wahrscheinlich die ganzen Steuern nachzahlen
muss. Hör mal, über den DFB wollen wir nicht reden, ne? Denk da dran. Ne? Das, wenn uns jemand hört, der übrigens vielleicht im Bereich Storytelling bewandert ist, ich könnte mir da eine sehr unterhaltsame Serie vorstellen. Also abends so ein Sechsteiler zum Thema DFB, da wäre ich dabei, oder?
Ja.
Müssen wir uns noch ein paar Schauspieler für überlegen. Du könntest ja vielleicht die Rolle des Präsidenten übernehmen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Mit den Äußerungen, die er wohl so auch bei internen Sitzungen macht, da könntest du Bauchschmerzen haben. Aber du wärst ja dann ja nur ein Schauspieler. Wäre das was?
Ja, ich würde den Curtius spielen, weil ich wollte immer schon mal so einen Bösen spielen.
Also das würde ich jetzt nicht mehr unterschreiben, dass das ein Böser ist im Vergleich zu den anderen, die da alle rumlaufen.
Keine Ahnung, aber ja, Spaß beiseite. Also ich sag mal, wenn wirklich jemand auf die Idee kommen sollte, dass Leute in der heutigen Zeit in ein Stadion gehen sollen, was ja im Moment gar nicht geht, aber angenommen es ginge, um Geld zu bezahlen dafür, dass Bayern München für Hansi Flick eine Ablösesumme bekommt.
Das ist so krank. Aber es war nicht im Postillon übrigens.
Ne? Nein, es war nicht im Postillon. Aber wenn es so wäre, dann müsste man diejenigen, die sich an dieser Diskussion offensiv beteiligt haben, in Beugehaft nehmen, in Vorsorgehaft. Um weiteren Schaden vom deutschen Fußball
und
vom
Profi. Also das Ding werden wir auf jeden Fall verfolgen. Ey, wenn das stattfindet, machen wir 90 Minuten Insta-Live.
Nein, wenn das wäre, dann spende ich auch 10 € dir selber. Wenn ich eine Spendenquittung kriege. Nein, da bin ich dabei. Also das finde ich in Ordnung. Also Leute, ich...
Ich meine, die haben höchstens, sagen wir mal, 26, 27 Millionen jetzt für Nagelsmann bezahlt, plus ein paar Prämien. Da kann man ja eigentlich nicht sagen, dass das zu viel ist, oder?
Nein, es ist also gerade in der momentanen Zeit ist es natürlich, also sei mir nicht böse. Ich meine, wir haben ja schon drüber geredet. Wir haben ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel, Trainerkarussell, Trainer, die neu, so wie Marco Rose in der Bundesliga sind, aber nach 2 Jahren schon eine Ausstiegsklausel haben, die wird anstandslos bezahlt, dann wechselt er zum nächsten größeren Club. Das ist, ja, ich habe ja schon gesagt, warum soll das für Trainer nicht auch so gelten wie für Spieler? Aber ein Trainer ist für mich immer noch mal ein bisschen was anderes als ein Spieler. Von den Spielern hatten wir 25 bis 30 in einem Kader, vom Trainer, vom Cheftrainer einen. Und das ist mit ein Leiten, das ist nicht nur ein leitender Angestellter, sondern das ist jemand, der die Richtung vorgibt, der eine Führungsphilosophie vertritt, der eine Trainings- und Spielphilosophie vertritt, der auch dafür steht, dass bestimmte Spieler irgendwo hinkommen. Und wenn ich als Spieler, für manche Spieler kann das auch Karriere gefährdend sein, weil die, sagen wir mal, die Unterstützung, die ein Spieler von einem Trainer bekommt, oft eben auch karrierefördernd oder karrierebelastend sein kann. Und es ist ja oft so, dass Spieler sich entscheiden, zu einem bestimmten Trainer zu gehen und verschiedene Trainer.
Also das kann man jetzt ehrlich gesagt nicht mehr machen. Das kann man jetzt nicht mehr machen. Wollen wir einmal ganz kurz die Tabelle durchgehen, ganz schnell. Bayern, neuer Trainer. Leipzig, neuer Trainer. Wolfsburg, vermutlich neuer Trainer.
Moment, nicht so schnell. Ich muss ganz schnell ins Internet. Ins Internet.
Also dann kann ich dir noch schnell sagen, dass Oliver Glasner nach neuesten Berichten eine Ausstiegsklausel haben soll bis zum 30. April, bedeutet bis übermorgen. Wenn der kommende Verein diese Ausstiegsklausel ziehen sollte, müsste er nur 4,5 Millionen Ablöse bezahlen für Oliver Glasner. Sollte er das aber bis zum 30. April nicht tun, dann verfällt diese Ausstiegsklausel und dann müsste mehr Ablöse verhandelt werden. Was sagst du dazu?
Also
auch nicht vom Postillon veröffentlicht.
Ich trommel ein paar Freunde zusammen, ein paar Bekannte und dann ziehen wir die Klausel.
Genau so.
Und anschließend können wir immer noch gucken, wo wir ihn unterbringen.
Genau.
Da ist so bestimmt.
Da könnte man doch irgendwie Risikokapital generieren und sagen, wir bringen diese 4,5 Millionen zusammen. Du hast völlig recht. Und wir haben als Interessenten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Da können wir doch mindestens 5 bis 9 Millionen rauskriegen, oder?
Vielleicht auch Wolfsburg selber. Ich meine, der ist ja zwar da, aber wenn die uns gut bezahlen, dann ziehen wir ihn eben ab da. Er muss nur selber mitspielen.
Aber unser Freund Schmadtke hat ja auch eine schöne Nummer gebracht, ne? Mit Dortmund.
Was hat er gemacht?
Ja, wenn ich mir das Programm von Dortmund angucke, dann kann ich mir ja nicht vorstellen, dass die 2 Punkte noch aufholen können auf uns im Schlussprogramm.
Okay. Ja, das ist, dazu habe ich schon oft was gesagt, aber lass uns nicht abschweifen. Das sind alles das ist schlechtes Karma, wenn ich über andere rede und denke.
Ja, die sind ja alle nicht in deiner Liga, deswegen ist das ja egal. Über die kannst du alle reden.
Nein, das meine ich nicht.
Ach, du meinst von Schmadtke über Dortmund. Auch. Das war natürlich ein reines Unterdrucksetzen der eigenen Leute, nichts anderes.
Ja, gut, trotzdem. Aber das sind solche, so funktioniert das Leben nicht. Ne? Also, dass ich Spielchen spiele, um den anderen zu verunsichern oder mich selber, keine Ahnung, positiv unter Druck zu setzen, das sind, ich glaube nicht, dass das so auf diese Art und Weise funktioniert.
Also, hast du jetzt die Tabelle?
Wir sind jetzt bei der Tabelle. Wo waren wir jetzt gerade?
Also, Bayern, nächste Saison Nagelsmann. Leipzig, Marsch. Wolfsburg, Van Bommel.
Wir waren noch gerade dabei, die Ausstiegsklausel von Glasner zu ziehen.
Ja, genau.
Ich bin doch voll in dem Thema drin.
Genau,
ich überlege gerade, ich meine, ich habe das Geld nicht, aber vielleicht
wieso?
Find ich ein paar.
Wieso hast du das Geld nicht?
Nein, es tut mir leid.
Was ist denn bei dir schiefgelaufen?
Ja, also, das ist ein anderes Thema.
Das ist ja unfassbar.
Das ist ein anderes Thema. Aber ich meine
allein bei St. Pauli gab es doch irgendwie 6,3 im Jahr oder sowas. Naja, gut.
Michael, ich muss noch mal eben abhusten.
Ja.
Also ich will es jetzt mal so sagen. Dieses Thema gibt es ja schon seit langen Jahren. Das sind ja alles so Exzesse, die wir im Laufe der Jahre gesehen haben. Wir haben mittlerweile eine riesengroße Macht der Berater bekommen, weil wir natürlich EU-weit tolle Regeln, wir hatten vorher halbwegs vernünftige Regeln, wo das Geld im Kreislauf blieb, aber um die Gesetze anzuwenden, haben wir dann dafür gesorgt, dass wir eine Ablösefreiheit haben. Das hat dazu geführt, dass die Spieler viel, viel mehr Geld verdienen, dass die Berater viel, viel mehr Geld verdienen. Dann kommt noch das Kartellamt dazu und haut die Übertragungsrechte. Das geht auch alles nicht. Jetzt müssen wir mittlerweile 5 Abos kaufen. Das ist, also ich bin wirklich für Regulierung. Aber wenn ich sehe, wie ahnungslos und systemdestabilisierend dann teilweise reguliert wird und Sachen kaputt gemacht werden, das ist einfach nur lächerlich.
Aber die Vereine sind doch alle, die sind doch für ihre Sache, für ihre Politik selbst verantwortlich. Ich meine, ich habe es jetzt wirklich mal aufgeschrieben. In der Bundesliga ist im Grunde, wenn nichts passiert, in der nächsten Saison der Trainer klar bei Freiburg und bei Mainz. Und alles andere kann sich noch verändern.
Es kann sich grundsätzlich immer alles
verändern. Ja, nicht so eine Plattitüde jetzt, bitte. Also normalerweise haben wir in der Bundesliga-Saison oder vor einer neuen Bundesliga-Saison vielleicht, weiß ich nicht, 3, 4, 5 neue Trainer. Aber doch ja, nicht aber 12.
Ich will nur damit sagen, dass wir eine Entwicklung seit Jahrzehnten uns anschauen können, wo wir eine Kommerzialisierung haben, die, wie im Rest der Gesellschaft auch, über das menschliche Maß hinausgeht, wo man die Basis verliert, wo man Dinge macht. Alleine, dass wir darüber diskutieren, das hat es ja früher auch schon gegeben, dass es Unternehmen gibt, keine Ahnung, wie die Dinger heißen, ob da sich jetzt schon Hedgefonds mit bemühen, aber es gibt Unternehmen, die sagen, ich finanziere dir einen Spieler, ich kaufe dir einen Spieler, der Kicker hat die Tage jetzt wieder darüber berichtet, wo er dann eine Beteiligung von Joachim Hopp mit einer Firma und Rogon und so.
Dietmar Hopp, ne? Nicht Joachim Hopp, der hat damit nichts zu tun. Dietmar. Das war ein Spieler, ne?
Ja, Hoppi hat da nichts mit zu tun, das stimmt. Also, aber ich meine, das kann ich nicht überprüfen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es so etwas seit langen Jahren gibt, dass es das immer gegeben hat. Und das ist, solche Dinge sind einfach unseriös. Ich meine, wer da rein investiert, der hat wirklich ungezähltes Geld und hat Geld übrig. Denn ich meine, das hat es damals schon gegeben, habe ich gemerkt, da sind Leute, die unterwegs sind und sagen, hier, pass auf, wir kaufen dir einen Spieler, selbst mir, wenn ich irgendwo Trainer war, wir kaufen dir den Spieler. Dann machst du mit dem einen Vertrag, ja, was machen wir, 3, 4 Jahre, maximal vielleicht auch 2, 3 Jahre und wir sind am Weiterverkauf beteiligt. Ich sage, ja, was ist denn, wenn wir den nicht weiterverkaufen? Wenn der Vertrag zu Ende ist, dann ist dein Investment im Eimer. Mit welchen lebensbejahenden Prinzipien möchtest du das denn deinen Anlegern gegenüber verantworten? Wie kann ich denn so etwas machen? So, das heißt, da komme ich schon auf die Idee, dass es sich um schwarze Gelder handelt, die ich irgendwie unterbringe. Aber selbst das ist ja, dann sind sie auch weg. Ich meine, wie kann ich denn etwas bezahlen und weiß, Moment, wenn der nicht verlängert, oder wenn er nicht verkauft wird oder wenn er im eigenen Club verlängert, keine Ahnung. Wahrscheinlich haben sie dann noch irgendwelche andere Tricks, mit denen sie dann an ihr Geld kommen. So wie ich jetzt gerade gesagt habe, die Dings ziehen, die Ausstiegsklausel von Glasner ziehen und dann mal gucken, ob wir woanders jeden. So, dann bin ich der Zwischenhändler, ich bin der Großhändler. So, was hältst du denn davon? Dann kriegt Glasner noch eine Million mit. Und wir stecken uns auch alle was ein. Ich hab 16, 17 Stunden am Tag manchmal gearbeitet und habe einen Bruchteil von dem verdient, weil ich auch nicht immer bei Bayern München gearbeitet habe. Wie manche Berater, die 3, 4, 5 Telefonate gemacht haben oder sich an irgendeinem Transfer haben beteiligen lassen. Da frage ich mich, in was in der Welt leben wir denn hier eigentlich? Und das zeigt es. Das ist, ja. Also wie gesagt, ich kann dir da nur beipflichten, ich finde es irritierend und ich finde es erbärmlich und unerträglich, dass wir das sowieso zugelassen haben, aber gerade in der heutigen Zeit, wo wir noch viel sensibler und auch dankbarer sein müssen, dass wir überhaupt so weit kommen, da denke ich mir, was ist hier los? Gündogan, der im Moment die Saison seines Lebens spielt, hat eine Äußerung getan. Muss ich jetzt nicht, kenne ich jetzt nicht im Wortlaut, aber das ist mir zugetragen worden, oder gesagt, naja, für uns Fußball ist auch nicht alles so einfach, weil ich auch meine Familie lange nicht gesehen habe. Naja, andere sehen ihre Familie auch nicht und sehen ihre, ich weiß es nicht, was er jetzt damit meint, ob er die Anzahl der vielen Spiele nimmt, da hat sich ja er und Guardiola auch, so wie Klopp auch geäußert, dass selbst die Champions League Reform, dass sie einfach nicht zuhören. Und für diese Spitzenspieler ist das natürlich eine irrsinnige Belastung. Das ist ganz klar. Und es gibt ja gar keine Termine mehr. Aber
gut, ja, aber die Konsequenz daraus muss doch im Grunde für Vereine sein, die jetzt aus England kommen, dass der Kader 3, 4, 5 Mann größer wird und dass dann halt gegen Stoke in der Liga 4, 5 andere mal spielen. Anders wird es doch gar nicht mehr gehen können. Es wird ja kein Wettbewerb abgeschafft. Also den Ligapokal wird es weitergeben, den FA Cup wird es weitergeben, die Liga wird es weiter mit 20 Clubs geben und Champions League macht dann halt nochmal 4 Termine mindestens mehr. Ich weiß schon gar nicht, wo diese Spiele überhaupt stattfinden sollen, ehrlich gesagt, weil wenn keine Clubwettbewerbe sind in der Woche, dann spielen ja auch nochmal ein paar Nationalmannschaften irgendwo rum. Ich bin gespannt, wie das alles klappen soll.
Ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, dass dass alle Spieler, alle verantwortlichen Trainer und auch die Vereinsverantwortlichen und auch in den Verbänden sich darüber im Klaren sein sollten, in was für einer Zeit wir gerade leben, generell sowieso sich darüber im Klaren sein müssen, dass wir die Verbindung zur Basis beibehalten müssen, wenn wir überhaupt noch dieses Geschäftsmodell irgendwann mal retten wollen. Aber dass das jetzt eine besonders sensible Zeit ist und manchmal muss ich ehrlich sagen, habe ich das Gefühl, den Eindruck, dass einige das gar nicht mehr mitkriegen. Vielleicht auch, weil sie immer seltener auf denjenigen treffen, der sie eigentlich bezahlt, nämlich der Fan. Bei Spielen ist er nicht dabei, beim Training ist er nicht dabei.
Da war übrigens eine super Karikatur in der Süddeutschen, als Gladbach gegen Frankfurt gespielt hat und die beiden Trainer so, echt schade, dass heute keine Fans dabei sind heute. Ne? Und dann so Pampfaust nach dem Motto, das muss man sich mal vorstellen. Die beiden, die den Club irgendwie reihum verlassen, ausverkauftes Stadion, ja, die hätten viel Spaß gehabt.
Genau so ist das. Also, jetzt hast du mich unterbrochen. Was wollte ich? Ich hatte gerade.
Egal, wir wollten sowieso gleich mal telefonieren, aber du warst gerade dabei zu sagen, dass wir alle so ein bisschen oder gerade diejenigen, die Verantwortung haben, den Bezug verloren haben zur Basis.
Ja, also ich habe das gerade gesagt, wenn es einer noch nicht weiß, diese Trainingszentren in Italien, in England, in Spanien, in Frankreich kenne ich es nicht so, wahrscheinlich ähnlich, die sind geschlossen. Bei uns konnte man vor die ganzen Jahre immer noch rein. Mittlerweile sind die großen Zentren eben auch geschlossen. Nicht jeder hat eine Ciudad Deportiva, wie man in Spanien sagt, wo man die Tür zumacht und da kommt gar keiner rein, sondern viele haben hier und da und dort trainiert und auch jetzt hier bei Borussia Mönchengladbach, da lassen sie natürlich auch nicht immer Leute rein, aber 2-3 Mal die Woche oder 2-mal die Woche sind immer Leute da. Das ist in anderen Ländern, glaube ich, überhaupt nicht, schon seit langen Jahren nicht der Fall, sodass ich dann irgendwann mal, weiß ich nicht, ob es damit zu tun hat, aber irgendwie diese Verbindung zur Basis, zu dem Fan, vielleicht verstehen die jungen Spieler das auch gar nicht, dass es wirklich der Fan ist, der sie bezahlt. Denn nur das Interesse der Fans, ich wiederhole mich zum x-ten Mal, nur das Interesse der vielen Fans an den Produkten, für die man Werbung macht, an dem Fernsehen, was verkauft wird, dieses millionenfache Interesse ist dafür verantwortlich, dass sie so viel Geld verdienen können. Vielleicht sind sich da einige nicht drüber im Klaren. Zu ihrer Verteidigung kann man höchstens sagen, das sind ganz, ganz junge Menschen. Das sind junge Menschen, die wahrscheinlich schon vorher in irgendeiner Blase aufgewachsen sind und in irgendein Nachwuchsleistungszentrum hochgepäppelt wurden. Dann kommen sie raus und spielen vor 100.000 Leuten und dann sind sie nach 1-2 Jahren Vertrag, wenn sie mit dem richtigen Club sind, schon abgesichert. Was ist das für eine Welt? Wo soll ich dann noch diesen Drive haben oder mit den beiden Füßen auf der Erde bleiben? Also ich meine, woanders wird auch viel Geld verdient, aber nicht mit 19. und mit 20, dass ich schon mit einem riesen Bentley aus der Tiefgarage mit 19 rausgefahren komme. Normal musst du dem, wenn der allein schon in das Ding ein, als Trainer hätte ich dem rechts und links den Waschlappen um die Ohren gehauen. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich vor Jahren bei Hansa Rostock gemerkt habe, wie einer drei Autos hatte. Dann habe ich den vor versammelter Mannschaft in die Steinzeit gehauen. Und tickst du noch ganz sauber? Hast du den Knall nicht gehört? So, und also all diese Dinge, das ist das, wo ich Angst vor habe, für die Leute selber, aber auch, was heißt Angst vor habe? Das ist unerträglich, so etwas. Ne? Also diese Bodenhaftung so derartig zu verlieren, und da sind wir aber alle dran schuld. Da kannst du den jungen Spielern gar keinen Vorwurf machen. Mit 19 Jahren, wenn mir da einer 5 Millionen in die Hand gedrückt hätte, keine Ahnung, dann hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, boah, was bin ich für ein toller Hecht, was mache ich denn jetzt? Kaufe ich das Bürgermeisteramt und vermiet's den zurück oder was? Ich habe keine Ahnung. Also das passt alles irgendwie nicht so richtig zusammen, und da sollten wir uns mal schleunigst überlegen, wie wir das anders machen.
Apropos toller Hecht, lass mal telefonieren. Wir haben zwar noch 100 Themen auf dem Zettel, aber das ein oder andere können wir auch mit unserem wunderbaren Gast besprechen.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
Ich freue mich ganz besonders, unseren alten Freund Arndt Zeigler hier in unserem 16er begrüßen zu dürfen. Ich freue mich sehr. Ihr könnt ihn nicht sehen, aber ich sehe ihn. Ich bin ja immer stolz auf meine Bücherwand hinter mir. Aber gegen die Bücherwand, die Arndt da mir gerade zeigt, ist mein Ding hier. Wahrscheinlich ist er mein Ding ist ja Kindergeburtstag, das ist ja eine Kinderbibliothek. Während der Arndt, glaube ich, in der Bremer Nationalbibliothek sitzt.
Vor allen Dingen das Wichtigere ist, sind die, wenn ich so rumdrehe, siehst du die CDs. Das ist mehr. Bücher sind gar nicht so viele.
Was ist denn das da, wie CDs? Was ist denn das direkt hinter dir? Alles CDs?
Das sind alles CDs.
Nee. Also auch der dritte von rechts ist ein CD-Regal.
Nee, der dritte von rechts ist, glaube ich, das. Also hier hinter mir sind zwei schmale Bücherregale, aber es sind nicht so viele, wie du da hast. Also, aber vielleicht
ist ja, es auch dann, alles verfehlt,
wenn wir jetzt permanent über unsere Hintergründe reden. Ja.
Sag mal,
dann bin ich beruhigt.
Ich will nur ganz kurz mal stören, Ewald. Also normalerweise begrüße ich immer die Gäste, ne? Und Ewald ist dann immer beleidigt, dass ich ihn da rausgelassen habe. Heute hat er den Spieß einfach mal umgedreht. Ich möchte dich, lieber Arndt, aber auch ganz herzlich begrüßen. Ich meine, die Leute kenne ich, muss dich nicht vorstellen. Moderator, Podcaster, Stadionsprecher, Werder-Fan, darüber reden wir gleich. Ich habe auch gelesen, Sänger, das musst du mir vielleicht auch nochmal erklären.
Und
das Allerwichtigste, der Gast der besten 16er-Folge aller Zeiten. Weißt du warum?
Weil ich deinen Ton da eingespielt habe.
Nein, weil Ewald nicht dabei war. Das war die einzige Folge ohne Ewald. Nein,
ach, stimmt, aber da war Ewald verhindert, ja. Stimmt.
Ewald war krank. Ewald konnte das gar nicht mehr erinnern gerade eben, ne? Wie war das denn? Ewald krank. Ha? Was war da los?
Ich muss dich unterbrechen. Der guckt immer bei Wikipedia. Der hat natürlich keine anderen Möglichkeiten, sich über Menschen zu... Sänger, weil... Arndt ist auch ist nicht nur Moderator, sondern auch DJ und du hast Musiksendungen auch, richtig?
Genau, im Radio, auf einer Kulturwelle inzwischen, weil ich älter geworden bin. Aber das stimmt.
Den Gag hast du jetzt völlig kaputt gemacht, aber egal, Ewald, macht ja nichts.
Das ist aber das Schlimmste, das möchte ich an dieser Stelle auch mal sagen. Da steht tatsächlich Sänger drin, weil ich mal an einem Fußballsong mitgewirkt habe. Und das Problem ist, das steht relativ prominent vorne bei Wikipedia. Und wann immer sich Leute einlesen, oh, wir haben den Zeigler zu Gast, wir stellen ihn mal eben vor, sage ich immer vorher, bitte lass den Sänger weg. Und dann kommen die auf die Bühne und sagen, er ist Sänger. Und dann ist schon wieder alles zu spät.
Ja, bei Wikipedia, man kann sehr viel Schönes daraus entnehmen, aber bei mir steht zum Beispiel seit langen Jahren, das ist jetzt erst seit, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr der Fall, dass ich der große Neffe von Herbert Budensky bin. Wahrscheinlich seit dem Foul in Bremen damals. Ich habe mit seinem Sohn Budde ein paar Mal gesprochen und gesagt, wieso ladet ihr mich eigentlich nie zu Familienfeiern ein? Ich verstehe das einfach nicht.
Wir müssen übrigens auch noch, glaube ich, abhandeln, wenn wir das visuelle Thema jetzt abschließen, dass Michael Born eine karge weiße Tür hinter sich hat.
Das ist aber
Ewald Bücher und ich CDs.
Ja, aber ich habe ja an der Seite aber so ein
Ein Heizkörper.
Ein Fundstück, ich glaube aus der Elbe, was meine Frau immer mal mitgebracht hat. Und auch
den Heizkörper habt ihr in der Elbe gefunden?
Warte mal, ich verschiebe mal die Kamera ein bisschen. Siehst du das da hinten?
Ne? Ach da.
Muss schon das genau ist ein gucken. Bogen, das ist ein Bogen von Pfeil und Bogen. Du kannst froh sein, ich meine, dass das nicht sehr attraktiv ist, sein Hintergrund, das ist klar, aber du kannst froh sein, der sitzt, seitdem setzt er sich immer davor, dass du auf dem Heizkörper nicht noch irgendeinen abgelatschten Lappen liegen siehst.
Ein schönes HSV-Trikot, kann ich
sagen. Und von dem Vordergrund wollen wir mal gar nicht reden.
So geht's, fang. Soll ich rausgehen jetzt, oder was?
So, jetzt fang an, Michael, du kannst wirklich
klopfen. Wieso soll ich denn wieder anfangen? Weißt du, ich meine, du bist wieder null vorbereitet und dann schiebst du ja wieder den schwarzen Peter rüber, Werder Bremen. Was soll man dazu fragen?
Ich habe 27 Themen, die ich mit Arndt besprechen würde. Du musst gar nicht dabei sein. Wenn du jetzt weg musst und hast irgendwas anderes zu tun, dann kein Problem. Also wie war das damals? Ihr habt damals, ich war krank und die Folge soll sehr erfolgreich gewesen sein. Das halte ich für ein Gerücht.
Ich war
das war dein Joke.
Ne? Ich war im Skiurlaub und dann habe ich überlegt, was machen wir jetzt? Machen wir trotzdem was? Und habe ich Arndt angerufen und wir haben ein tolles Gespräch gehabt.
Hat Arndt ich möchte auch mir auch nicht vorstellen, dass es Leute gibt, die den Podcast anstellen und erst die ersten 2 Minuten hören, um zu gucken, ob ist der Lean dabei, dann schalte ich wieder ab. Ich glaube, so funktioniert das nicht.
Naja, Michael sagt ja gerade, wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Haben andere das auch so gesehen? Oder warst du das nur?
Ich wundere mich, dass du das nicht gehört hast zur Fortbildung. Aber gut, naja, egal. Ja. Jetzt lass uns mal anfangen, sonst verschwenden wir die ganze Zeit, die wir ja gar nicht haben oder wie auch immer. Wo fangen wir mal an mit Werder Bremen und dem Fan-Sein? Fan bist du ja auch irgendwie immer noch, ne?
Oh ja, da lege ich Wert drauf.
Also, die aktuellste Entwicklung, na so aktuell ist sie gar nicht mehr, weil wir ja mittlerweile im Stundenrhythmus eigentlich rechnen müssen. Also gehen wir mal davon aus, dass Florian Kohfeldt noch Trainer ist beim SV Werder Bremen, Stand jetzt. Ja. Wie bist du damit so klar? Wie fühlt sich das an für dich?
Ich habe, glaube ich, tatsächlich einen 20-seitigen Facebook-Eintrag zu diesem Thema geschrieben, weil sich die Ereignisse hier so überstürzen. Ich freue mich immer, wenn ich Ewald in Sky 90-Sendungen oder so sehe, weil ich glaube, wir ticken sehr ähnlich, was dieses Empfinden angeht, wie man mit Trainern umzugehen hat. Im Fall von Florian Kohfeldt ist bei mir der vorherrschende Gedanke, Werder hat nun schon oft kundgetan, wie viel sie von ihm halten. Und du hast vor 2 Monaten hier in Bremen noch Angst gehabt, er könnte zu Gladbach gehen. Und vor 6 Monaten noch Angst gehabt, er könnte ein Angebot von Dortmund kriegen. Und ich finde ja persönlich, dass wenn du von einem Trainer grundsätzlich überzeugt bist, natürlich brauchst du als Trainer auch Ergebnisse. Aber eigentlich sollte die Arbeitsweise und die Wertschätzung eines Trainers nicht alleine von Ergebnissen abhängig sein. Und wir haben im Moment gerade in der Bundesliga und in der zweiten Liga viele Beispiele von Trainerwechseln, die stattgefunden haben aufgrund schlechter Ergebnisse, wo man eigentlich alles immer noch weiter verschlechtert hat. Und wir haben Situationen wie beim FC St. Pauli oder wie auch in der ersten Liga bei Hoffenheim, wo es goldrichtig war, an einem Trainer festzuhalten. Also man kann, glaube ich, keinen allgemeingültigen Schlüssel heranziehen, wann eine Trainerentlassung gut und richtig ist und wann nicht. Ich habe für mich nur mir zurechtgelegt, ich halte es für großen Quatsch und ärgere mich auch immer, wenn ich das höre, wenn ein Trainer wegen des frischen Impulses entlassen wird, weil man auf einen neuen Impuls hofft, weil das hat immer was von, ich probiere irgendwas aus und vielleicht funktioniert es ja.
Das ist natürlich auch immer die ganz große Hoffnung, je weniger Spiele noch sind. Ne? Wir haben gerade eben auch schon darüber gesprochen. Ich finde, es ist dennoch ganz außergewöhnlich, wenn man sich anguckt, was in der nächsten Saison vielleicht passiert. Dann hast du in der Bundesliga noch einen Trainer in Freiburg, einen bei Union Berlin, einen in Mainz vermutlich. Und sonst kann sich bei allen Clubs, die jetzt gerade in der Bundesliga spielen, die Trainerposition noch verändern. Hast du irgendeine Idee, was gerade los ist? Ewald hat die Fantasie, dass es vielleicht sogar mit Corona auch zusammenhängen könnte, weil der Bezug irgendwie zu den Fans komplett verloren ist. Also so war es doch noch nie, oder? Dass jetzt, sagen wir mal, 15 neue Trainer nächste Saison auf der Bank sitzen in der Bundesliga.
Naja, vor allen Dingen wird es ab einem gewissen Stadium, wird so ein Ringtausch natürlich auch irgendwann absurd, wenn jeder Verein einem anderen Verein den Trainer wegholt und alle Trainer werden hoch geachtet und jeder Trainer hat wahrscheinlich seine Qualitäten. dann fragt man sich, ob das Ganze überhaupt noch so sinnvoll ist. Also ich finde aber auch auffällig im Moment gerade, dass man wirklich sich auch von generell von Gesetzmäßigkeiten verabschieden muss beim Fußball. Also wir lernen alle gerade, dass Heim- und Auswärtsspiele nicht mehr so viel Bedeutung haben. Wir haben vor einem Jahr gehofft, dass es ein paar Monate ist, die wir wegen Corona den Fußball nicht so konsumieren können, wie wir gerne möchten. Merken aber jetzt, ist es eine vermutlich viel längerfristige Sache, als wir das alle möchten. Und als Verein muss ich übrigens Florian Kohfeldt zitieren, der mal gesagt hat, das ist auch ein ganz anderes Arbeiten als Trainer mit einer Mannschaft, wenn du ständig Spiele ohne Zuschauer hast, weil du, es ist viel mehr wie zur Arbeit gehen und es hat dieses ganze Berauschte und Emotionale ist eben weg und es ist tatsächlich so, dass ich mal in einem Interview von ihm gelesen habe, wo er gesagt hat, er spielt eigentlich inzwischen viel lieber auswärts, weil zu Hause hast du ständig das gleiche Umfeld, du bist in dem Stadion, wo du eh schon immer auch trainierst und wo du jeden Tag rein und raus gehst und musst den Spielern aber klar machen, Leute, heute Heimspiel, ganz wichtig, du hast aber keine Faktoren, die das wirklich den Spielern auch psychologisch einbimsen, sondern die Spieler kommen zu ihrem normalen Arbeitsplatz und sollen jetzt ein besonderes Heimspiel hinlegen. Also ich glaube, im Moment ist alles anders und ich weiß nicht, ob der Trainermarkt damit auch zu tun hat. Ich habe ja ohnehin das Gefühl, dass der Trainermarkt sich in den letzten 10, 20 Jahren massiv verändert hat, weil wirklich, wenn wir die Zeit um die Jahrtausendwende nehmen, da hast du wirklich ein Trainerkarussell gehabt, da waren immer die gleichen Namen. Es waren immer die gleichen Leute, die reihum irgendwo in Frage kommen. Gott hab ihn selig, Jörg Berger war immer dabei, wenn es darum ging, irgendeinen Trainerposten zu besetzen. Jetzt ist Bruno Labbadia immer dabei, aber du hast das Gefühl, alles andere hat irgendwie gewechselt und es gibt keinen, jetzt holst du Trainer aus Salzburg oder von sonst woher, also es gibt diesen vorgefertigten Trainermarkt, wo irgendwie völlig klar ist, okay, wenn der den Trainer nimmt, nehmen wir den, dann nehmen die den. Das gibt es eigentlich so nicht mehr, gefühlt.
Doch, es gibt eine Gesetzmäßigkeit, die stimmt noch. Wenn du irgendwie mal was mit Salzburg, zu Hoffenheim oder Leipzig zu tun hattest, als Trainer, Co-Trainer oder Scout, in irgendeiner Form oder wenn du einen kennst, der da gearbeitet hat, vielleicht sogar mal so ein Energiedrink. Vielleicht ist es so, dass es reicht, wenn du so einen Energiedrink mal öfters zu dir genommen hast. Bist du sofort ein Kandidat für die Bundesliga.
Ich finde wirklich auffällig, weil du, Michael, eben die Kontinuität angesprochen hast. Aktuell hier in Bremen gibt es auch den Kritikpunkt, dass die Leute sagen, ja, immer diese scheiß Werder-Familie und immer diese Kontinuität und diese Kuschelei, die brauchen mal mehr, die müssen mal einen haben, der ihnen richtig in den Hintern tritt und die brauchen mal mehr Leute von außen. Wenn du dir anguckst, wer in der Bundesliga seit vielen Jahren erfolgreich arbeitet, sind das alles Vereine, die es hinbekommen haben, auf wichtigen Positionen Kontinuität zu wahren. Das sind die Bayern mit ihrer Führungsriege, das sind die Dortmunder mit Aki Watzke und Michael Zorc, das ist Freiburg mit Christian Streich, das sind die Vereine, die so ein Modell etablieren und installieren konnten. Und wenn du dir anguckst, was aus Traditionsvereinen geworden ist, die eben nicht mehr in der obersten Riege arbeiten, dann liegt das oft daran, dass das Vereine sind, wo immer wieder alles neu abgebrochen und neu aufgebaut werden muss. Das ist Nürnberg, das ist Hannover, das ist der HSV, das ist jetzt Schalke, das ist als schlechtestes Beispiel Kaiserslautern, wo du das Gefühl hast, diese Vereine, das sind die immer neue Impulse versuchen und wo nichts Gewachsenes mehr ist. Und dann hast du irgendwann, glaube ich, verloren. Und gerade als Traditionsverein, der es eh immer schwieriger hat, dich in diesem großen Becken noch weiter zu behaupten, ist es immer schwieriger, wenn du nicht in dir eine gewisse Stärke und Kontinuität hast, die du auch als Haltung weiter transportierst. Und das ist was Werder Bremen noch hat und was im Moment aber gefährdet ist.
Also ich finde, dass du grundsätzlich recht hast. Dieses Argument habe ich auch schon sehr, sehr oft gebraucht, auch innerhalb von Mannschaften, zumindest solange, wie sie nicht alles gewinnen, wo man dann vielleicht schon mal was verändern muss. Aber Kontinuität ist nicht gleich Kontinuität. Es ist letztlich auch nur ein Aspekt. Kontinuität ist dann erfolgreich, wenn es auch mit Kompetenz einhergeht, wenn es auch mit Führungsqualität einhergeht.
Klar, ist kein Selbstzweck, das ist klar.
Ja, aber es ist in der Regel hast du natürlich recht, man hat eigentlich auch da nur Kontinuität, wo auf lange Sicht Erfolg da ist, sonst schickt man die Leute ja auch wieder weg, selbst an der Spitze. Aber es gibt auch unterschiedliche Gründe, warum Kontinuität erfolgreich ist. Also ich sag mal, Bayern München, da spielt sicherlich diese wirtschaftliche Kraft auch eine große Rolle. Ich hab Leute, die von Fußball was verstehen, die aus dem Fußball kommen und die haben über gutes Wirtschaften und über Champions League Einnahmen über lange Jahre sich eine wirtschaftliche Kraft erarbeitet, dass sie sich natürlich dann auch immer die besten Spieler und teilweise auch die besten Trainer holen können. Woanders hat Kontinuität etwas mit Kontinuität mit Philosophie zu tun. Denk mal an die ganzen Jahre bei Mainz 05, die mit dem Harald Strutz, oder wie hieß er? Mhm. so und auch mit Heidel, der lange Jahre da gearbeitet hat und immer wieder Trainertalente wie Kloppo oder mit Wolfgang Frank fing es an, der dort die Spieler beeinflusst hat, Kloppo, Tuchel und so weiter und so fort. Also es gibt ja die unterschiedlichsten, bei Werder Bremen auch, über lange, lange Jahre, Willi Lemke, Otto Rehhagel und so weiter und so fort. Also ich stimme dir da komplett zu, dass das ein Grund ist.
Die Frage, Ewald, die Frage ist dann ja aber irgendwann nur, wann läuft dann auch die Zeit mal ab? Also man kann jetzt ja nicht 100 Jahre sagen, ja, ist schon gut, dass wir hier kontinuierlich weiterarbeiten. Irgendwann musst du ja auch mal einen Punkt suchen, okay, jetzt gucken wir uns mal die letzten 3 Jahre an, wie waren die denn so? Und dann hast du auch wieder den aktuellen Erfolg, ne? Also wenn du jetzt die Werder, warte mal ganz kurz, wenn du die Werder-Saison nimmst, ne? Wenn die jetzt nicht diese 7 Spiele am Stück verlieren, sondern sagen wir mal 2 davon noch gewinnen und jetzt safe in der Bundesliga sind, hättest du eine, ich würde fast sagen, richtig gute Situation vor dem kommenden Freitag. Ja, darüber müssen wir gleich nochmal gesondert reden. Und jetzt hast du ein völlig absurdes Pokal-Halbfinale, das eigentlich keiner so richtig haben will, wo du mir nachher nochmal erklären musst, wie das als Fan eigentlich geht. Also als Fan träumt man ja eigentlich von einem DFB-Pokal-Halbfinale. Nichtsdestotrotz, wann würdest du einen Zeitpunkt sehen, jetzt so ganz aus dem Blauen herausgesprochen, wo man dann auch mal sagen muss, okay, die handelnden Personen, die jetzt da sind, in Bremen waren so und so lange da und vielleicht sind es dann doch nicht die richtigen?
Das ist, glaube ich, von Fall zu Fall sehr unterschiedlich zu beantworten. Also ich finde erstmal wichtig, weil du jetzt Mainz nochmal oder weil ihr Mainz nochmal als Beispiel genannt habt, da wird im Moment geschwärmt von dem Trainerwechsel, wie der funktioniert und was Mainz jetzt für eine Performance hat. Man vergisst aber, das ist der zweite Trainerwechsel von Mainz in dieser Saison und nach dem ersten von Bayer Lorzer zu Lichter, da hat man nicht so gejubelt, er hat überhaupt nicht funktioniert. Und im Übrigen, wie gesagt, wenn man sich die Trainerwechsel der Bundesliga in dieser Saison angucken, Mainz funktioniert, also der zweite Wechsel, und Köln scheint gerade zu funktionieren. Aber bei Köln ist das Absurde, dass ich mir vor einem Jahr, als es schon mal um die Kohfeldt-Diskussion ging, habe ich mir von Leuten, die auch für einen Trainerwechsel waren, erklären lassen müssen, ja, hier Düsseldorf, die machen das richtig, die entlassen Funkel und die versuchen alles. Die gleichen Leute, die damals toll fanden, dass Düsseldorf Funkel entlassen hat, die finden jetzt toll, dass Köln Funkel geholt hat. Daran merkst du, es geht gar nicht um die Person oder um die Kompetenz eines Trainers, sondern es geht um das Wechseln für sich. Und das ist natürlich absurd, weil wenn du die Bundesliga siehst, du hast 4 Trainerwechsel in Schalke gehabt, die nichts gebracht haben. Du hast einen in Berlin gehabt, der eigentlich auch schon verpufft ist. Ob der in Dortmund viel Sinn gemacht hat, weißt du eigentlich auch nicht im Nachhinein. Bielefeld ist noch etwas unklar, Köln ist noch etwas unklar. Mainz ist eigentlich der einzige Trainerwechsel, der ohne Wenn und Aber funktioniert hat in der ersten Bundesliga. Gut, in der zweiten Liga hast du Würzburg, die glaube ich 3-mal gewechselt haben, und Osnabrück, die 2-mal gewechselt haben und auch werden wahrscheinlich beide absteigen. Und wenn du jetzt mich fragst, ob ich der Meinung bin oder ob es ein Anzeichen gibt, wann ein Trainerwechsel sinnvoll ist oder wann sich das überholt haben sollte. Ich habe in diesen Tagen natürlich auch viel drüber nachgedacht. Aber ich finde, man muss die Faktoren auch berücksichtigen. Also wenn du sagst, 7 Niederlagen am Stück, das ist natürlich ein Brett. Auf der anderen Seite hast du gespielt gegen Bayern, Leipzig, Dortmund und Wolfsburg. Da holen viele andere Mannschaften aus der unteren Hälfte nicht viele Punkte. Dann hast du gegen Mainz verloren durch eine ganz merkwürdige Videoassistententscheidung. Du hast bei Union Berlin verloren, 3-1, wo aber Bielefeld 5 gekriegt hat und Mainz 4 und wo Dortmund verloren hat und wo Leverkusen verloren hat. Da kannst du auch verlieren. Also du musst einfach losgelöst sehen, ist das möglicherweise auch eine schwierige Phase des Spielplans oder steckt die Mannschaft wirklich in einem Sinkflug? Den sehe ich nicht. Also ich sehe ein ganz schlechtes Spiel bei Union Berlin und davor Spiele, die aus unterschiedlichen Gründen verloren wurden, aber nicht, weil die Mannschaft einem Trainer nicht mehr folgt zum Beispiel. Und das ist für mich nämlich der entscheidende Punkt, und ich glaube auch, das ist das, was in Bremen passiert ist in den letzten Tagen, dass man gucken muss, ist da was kaputt im Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft? Oder ich stelle mir das ja so vor, Ewald, du wirst das besser sagen können, aber als Spieler willst du ja nicht absteigen. Und du würdest ja nicht für einen Trainer einen Finger krumm machen, wenn du das Gefühl hast, mit dem holen wir keinen Punkt mehr. Das kriegen wir alles nicht mehr geregelt mit dem. Ich glaube, dann würdest du durchblicken lassen, dass du dir auch eine Änderung wünschst. Und das scheint in Bremen aber das Gegenteil gewesen zu sein. Ich fand sehr auffällig, wie sich in Köln die Spieler verhalten haben in den letzten Spielen von Markus Gisdol. Weil da fand ich, da hast du überhaupt keinen Rückhalt mehr gemerkt. Da hast du, wenn du da Jonas Hector im Interview gesehen hast, die hatten überhaupt keinen Bock, auch nur eine Silbe über ihren Trainer zu reden. Und da hast du gemerkt, okay, da muss was nicht in Ordnung sein. Das wiederum ist eine Situation, die sehe ich in Bremen nicht. Und die muss auch anders sein, weil die Vereinsführung offenbar viel mit den Spielern gesprochen hat und danach entschieden hat, wir behalten Kohfeldt.
Bevor ich auf Bremen eingehe, aus meiner Sicht, möchte ich noch mal ganz kurz zurückkehren zu dem, was du generell über Trainerwechsel gesagt hast. Da möchte ich dir zustimmen. Aber die Frage ist doch, warum wird so schnell und so oft gewechselt? In der Regel ist es doch so, dass viele gar nicht in der Lage sind zu beurteilen, warum haben wir jetzt eigentlich gar keinen Erfolg. Und dieser Impuls, der da kommen soll, das ist auch etwas, wo ich nach Prinzip Hoffnung. So, jetzt ja. hole ich mal einen, so, und der macht es jetzt. Ne? Und in Mainz, will ich jetzt mal so sagen, haben sie vielleicht einen Sechser im Lotto, weil das offensichtlich ein Trainer ist, der eine Top-Qualität hat. Jetzt will ich nicht sagen, dass bei anderen Trainerwechseln diese Top-Qualität nicht da ist. Vielleicht passt es auch nur gerade ganz gut. Er hat eine Historie von Mainz. Er passt vielleicht gerade mit seiner Art.
Er hat eine Ausstrahlung.
Die Ausstrahlung, also das gefällt einem alles, wenn man das sieht. Und die Spieler folgen ihm. Und ich gebe dir recht, in Köln sieht man jetzt etwas anderes. In Köln plötzlich spielen die gleichen Spieler, wo du dich vorher gefragt hast, was machen die denn da jetzt eigentlich?
Kurzer Einwand. Also ja. Leipzig war schon mit dem Papst in der Tasche, glaube ich. Ne?
Und das ist klar.
Das Augsburg-Spiel muss man, glaube ich, auch noch ein bisschen gesondert bewerten. Also da würde ich jetzt auch nochmal
abwarten. Trotzdem eine andere Körpersprache.
Ja, ich mag ja sagen. Trotzdem darf ich eine Sache auch nochmal ganz kurz sagen. Würdest du als Fan den Abstieg dann damit auch in Kauf nehmen oder sagen jetzt rein hypothetisch, mir doch egal, die sollen jetzt, wenn das nächste Spiel auch verloren wird in der Bundesliga, lieber nochmal den Trainer rausschmeißen und dann haben sie noch 3 Spiele Zeit und können das vielleicht irgendwie mit Kandidat X noch retten?
Also ich glaube, auch da sind wir in einer besonderen Situation, weil natürlich in Corona-Zeiten ein Abstieg nochmal 10-mal schlimmer ist, als es vor 3 Jahren gewesen wäre wahrscheinlich. Und ich glaube, weil wir vorhin über die Veränderung auf dem Trainermarkt gesprochen haben, ich glaube, dass du im Moment auch berücksichtigen musst, dass die Bundesliga sich zum ersten Mal, seit es sie gibt, in 2 Lager einteilt. Und zwar in die Mannschaften, die Vereine, die noch Ablösesummen zahlen können und die Vereine, die gar kein Geld mehr haben und nichts machen können, was Geld kostet. Und du musst dir als Trainer natürlich 3-mal überlegen, ob du zu einem Verein gehst, wo dir vorher gesagt wird, also eins ist mal klar, Geld haben wir keins. Das macht nicht jeder Trainer. Und deswegen musst du einen Abstieg, glaube ich, mit aller Macht verhindern. Ich habe aber bei Bremen schon immer gedacht, dass ich mir wünschen würde, dass tatsächlich, ich meine, Freiburg ist leider auf nichts zu transportieren, aber ich finde in Freiburg fantastisch, dass da niemals die Trainerfrage gestellt werden wird, solange da beide miteinander weitermachen wollen, weil völlig klar ist, die steigen notfalls eben auch mal ab, weil Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft davon überhaupt nicht berührt ist, ob die jetzt mal absteigen oder nicht, weil die einfach der Meinung sind, wir sind froh, dass wir uns haben, der passt hierher. Der Verein passt zu ihm, er passt zum Verein und das stellen wir nicht in Frage. Sowas würde ich mir tatsächlich wünschen für Situationen, in denen man in ein schiefes Fahrwasser gerät oder in ein schwieriges Fahrwasser. Und während man aber trotzdem einen Trainer hat, von dem man grundsätzlich in allen Punkten eigentlich überzeugt ist. Und das ist ja hier immer wieder betont worden. Mhm. Also ich würde tatsächlich, was in meinen Augen auch ein ganz großer Denkfehler ist bei der Diskussion, entlassen wir ihn oder nicht, ist, es wird immer so getan, als sei eine Trainerentlassung ein Indiz dafür, dass man mutig ganz viel probiert. Nur eine Trainerentlassung kann ja auch schief gehen. Du kannst jetzt Kohfeldt entlassen und mit einem anderen Trainer in 3 Spielen absteigen.
Genau.
Dann hast du alles kaputt gemacht. Dann hast du alles zerschlagen, was du hattest an gewachsenen Bindungen. Und das haben die Leute meistens nicht auf dem Schirm. Was mich übrigens mal interessiert, würde, Ewald, du musstest das ja auch mehrfach erleben, dass du entlassen worden bist. Gab es Entlassungen, die für dich okay waren und welche, die dich heute noch wütend machen? Wahrscheinlich ist doch auch keine Entlassung wie die andere, denke ich mal.
Nein, natürlich nicht. Also mein erster Job als Cheftrainer in Duisburg, das war überfällig. Da haben wir 11 Spiele gehabt. Ich habe das erste Spiel unentschieden gespielt und dann 10-mal verloren. So, und länger kann man eigentlich nicht zum Trainer stehen. So ungefähr, oder 2 Unentschieden. Ich glaube, 11 Spiele, keine Ahnung, 2 Unentschieden und den Rest verloren. Und natürlich habe ich zu dem Zeitpunkt auch sehr viele Fehler gemacht und ich war auch noch sehr, sehr jung.
Das war, als du dem einen Schiedsrichter seine Karten wegnehmen wolltest. Jetzt erinnere ich mich.
Nee, das war später. Das war später.
Das war viel später. Da war ich Trainer von Hansa Rostock.
Da denne.
Ach so, okay.
Da denne.
Da war ich schon in Spanien gewesen, bin zurückgekommen und das war im ersten
Ach so, okay.
Jahr. Am Ende des ersten Jahres bei Hansa Rostock, wo wir eine tolle Leistung geliefert hatten und eigentlich mit dem Unentschieden wären wir im UEFA-Pokal gewesen. Und der Herr Dardenne hat damals gemeint, er muss uns benachteiligen. Und zwar, für mich war das unsäglich.
Auch für Ach, war das anderen. Das mit dem Pfiff?
Ja, der war hatte... Mit was für einem Pfiff?
Nee, das war doch eine rote Karte.
Er hat
doch
irgendwann mal eine Szene abgepfiffen und danach ist ein Tor gefallen, das hat er dann aber gegeben und alle haben ihn darauf hingewiesen, dass er aber doch gepfiffen hatte und er hat es abgestritten. Und dann wurde ihm aber nachgewiesen, er hat gepfiffen und dann wurde er, glaube ich, auch gesperrt länger.
Nee, das war nicht bei uns. Ich glaube nicht, dass das war. Nein, wir hatten. Ist egal, da müssen wir jetzt nicht drauf eingehen. Es war auf jeden Fall. Da hat nichts gepasst. Will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, auf jeden
das
Fall.
Das war im Übrigen Herr Malbronk aus Hamburg bei den Löwen.
Ach so, stimmt. Stimmt, Herr Malbronk war das.
Naja.
Tja, jetzt also haben wir Ewald auch zum Konzept gebracht.
Ja, jetzt, also ich sag mal, das ist eine Entlassung ist nicht, du kannst sagen, berechtigt, nicht berechtigt. Es ist natürlich auch so, dass du als Trainer ein gutes Team um dich herum brauchst. Es hat Situationen bei mir auch gegeben, wo du irgendwann mal schon gemerkt hast, es passt nicht mehr. Es passt nicht mehr im Verein. Du kannst als Trainer nur eine gute Performance liefern, wenn du auch das Gefühl hast, alle ziehen an einem Strang und alle sind ehrlich mit dir. Auch innerhalb deines Trainerteams. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du eigentlich gehen. Es hat Anzeichen das ein oder andere Mal gegeben, ohne dass ich da jetzt einen Namen nennen will. Aber es hat Situationen gegeben, wo ich eigentlich hätte gehen müssen. Nach einer erfolgreichen Zeit auch noch super Angebote gehabt und war dann immer loyal dem eigenen Verein gegenüber. Wenn ich dann sehe, was die Jungs heute machen, dann frage ich mich, ob sie mir damals ins Gehirn geschissen haben oder ob ich aufgrund meiner
nun sag's doch, dass du Borussia Dortmund hättest übernehmen können. Das ist doch sowieso schon. Komm, sag's doch ruhig.
Das ist doch scheißegal. Wir haben damals eine Top-Leistung bei Hansa gemacht und es war ein Anzeichen da, dass das anfängt, den Bach runterzugehen. Und ich hab ein Angebot von Borussia Dortmund abgesagt, weil ich gesagt habe, ich habe schon 3, 4, 5 Spieler verpflichtet, die sich darauf verlassen, dass ich hier Trainer bin. Es ist nicht so einfach, das zu sagen. Für mich, wenn etwas nicht funktioniert, dann ist das immer einfach, einen Trainer wegzuschicken und die Verantwortung wegzuschieben. Aber so einfach ist es nicht. Natürlich ist der Trainer immer der entscheidende Mann der Mannschaft gegenüber. Aber er ist nicht immer der entscheidende Mann, was die Verpflichtungspolitik angeht. Er ist nicht immer der entscheidende Mann, weil er die Macht auch nicht hat, was all die Leute um die Mannschaft herum angeht. Ich kann vielleicht sagen, mein Trainerteam. Manchmal wird einem Trainer auch da noch irgendein U-Boot untergejubelt, der dann vielleicht hinter seinem Rücken auch noch irgendwelche Infos weitergibt. Wenn ich in so einer Situation bin als Trainer, kann ich normal schon nach Hause gehen. Deswegen sind ja auch viele mit einem großen Team unterwegs. Oder was natürlich auch ein großes Risiko ist. Man sieht das international, dann kommt irgendein Trainer, der bringt dann 5 Leute mit. Das habe ich in England vor allen Dingen gesehen. Da sind da plötzlich alle weg und du hast gar keinen Zugriff mehr und weißt gar nicht mehr, was da los ist. Das geht auch nicht. Aber das kann ich auch verstehen auf anderer Basis. Für mich sind diese Trainerwechsel, auch die vielen Trainerwechsel, sind ein Zeichen dafür, dass es nicht so viele Clubs gibt, wo eine fundamentale Kompetenz existiert, was muss eigentlich gewährleistet sein, damit ich auf lange Sicht erfolgreich bin. Und da werden Kommunikationsqualitäten unterschätzt, da wird die werden bestimmte Dinge vielleicht auch überschätzt und dann wird die Art der Zusammenarbeit, der Kooperation, mit einer Zunge zu sprechen, sich auch eine vernünftige Streitkultur zu haben, sodass man auch sagt, wir können unterschiedlicher Meinung sein, aber das bleibt hier alles intern. Wir fetzen uns, wir schlagen uns. Auch das ist in der heutigen Zeit wahnsinnig schwer. Wenn es irgendwo Animositäten gibt, das kannst du morgen nachlesen, das weißt du selber. Die haben überall, haben sie ihre U-Boote sitzen, manchmal sogar im Trainerteam. Die Boulevardpresse oder die Fernsehanstalten, keine Ahnung. Michael weiß jetzt zum Beispiel, dass Marsch Trainer in Leipzig wird. Ich hab ihm gesagt, ja, dann veröffentliche es doch. Dann nenn doch mal Rosse und Reiter, sag es doch. Wer hat es dir gesagt? Wo kommt der her? Wo hat der es wieder her? Also, verstehst du, das ist, wir leben heute in einer Zeit, wo auch die persönliche Befindlichkeit und die Bedürftigkeit von Verantwortlichen oder von Spielern, Trainern, Mitarbeitern so groß ist, dass es dass, vielleicht auch wirtschaftliche Interessen, keine Ahnung, vielleicht lassen sie sich auch dafür bezahlen, dass sie irgendwelche Infos weiter leaken oder was.
Meine Lieblingsgeschichte aus der Kategorie kommt von Volker Finke, der mal irgendwann erzählt hat, er hätte mal zu seiner Zeit als Sportdirektor in Köln in einer Krisensituation an einer hochgeheimen Besprechung teilgenommen, intern, und hat auf der Rückfahrt im Autoradio auf Radio Köln gehört, was besprochen worden ist.
Ja, genau. Also, aber ich glaube, Köln ist da noch ein ganz spezielles Cluster. Was mir ein bisschen kurz kommt gerade, lass uns darüber auch nochmal kurz reden. Der Mensch Florian Kohfeldt, ja, jetzt ohne pathetisch zu werden, aber der sah, ich war ja nun auch mit in Berlin, da sah der nicht gut aus bei Union in der zweiten Hälfte, selbst als sie nochmal das 3-1 gemacht haben, da war jetzt wenig von, hey, jetzt nochmal 10 Minuten und vielleicht noch irgendwie einen Punkt. Dann fährt er nach Hause, dann kriegt er mit, was da im Verein los ist, was in der Stadt los ist, dann wird ein Tag über ihn diskutiert, dann wird der Montag über ihn diskutiert und dann wird am Grunde nach außen, so kann man es jedenfalls verstehen, gesagt, na gut, wir machen jetzt mal mit ihm weiter, ist aber keine liebe Lungentreue und gegen Leipzig muss er mal abliefern. Ist ja auch ein Mensch so, der Florian Kohfeldt, ne? Also die Nummer finde ich schon, das ist eine richtige Aufgabe.
Ich möchte da mit ihm auch nicht tauschen, aber auf der anderen Seite habe ich auch gedacht, also mein erster Gedanke war auch, das muss alles gerade ziemlich schwer sein und ziemlich beschissen. Aber dann habe ich wiederum auch gedacht, also erstens, der Verein kann, glaube ich, gar nicht so viel anders handeln, weil der Verein kann ja nicht sagen, auch wenn er jetzt gegen Leipzig 0-7 verliert, scheißegal, du darfst weitermachen, weil das ist eine Situation, der hat.
Weiß ich nicht, finde ich, weiß ich nicht. Also wenn ich die Entscheidung treffe, jetzt,
ja, aber sie haben,
da muss ich,
sie
da
haben
muss ja ich auch sagen, wir ziehen das Ding jetzt durch. Weil jetzt hast du
ja,
die Liga als Verein
in Situation. Auch, es liegt auch daran, was die Medien sich rauspicken. Sie haben auf der Pressekonferenz, hat Frank Baumann gesagt, dass sie nach der Analyse zum Ergebnis gekommen sind, dass die Wahrscheinlichkeit, die Klasse zu halten, mit ihm am größten ist. Das ist ja eine klare Aussage.
Ja.
Daraus dann zu machen, ja, der kriegt bestimmt nur das eine Spiel, ist dann sowieso wieder weg, das ist ja eine Spekulation der Presse. Und die wird dann wiederum Werder zum Vorwurf gemacht. Also die Presse spekuliert und glaubt eigentlich, hört zwischen den Zeilen raus, ja, der macht eh nur das eine Spiel, macht daraus eine Meldung und wirft das dann wiederum Werder vor nach dem Motto, ja, ihr stützt ihn ja gar nicht richtig. Werder hat aber gesagt, wir halten ihn für den besten Mann, um den Klassenerhalt zu schaffen. Was ich aber aus Sicht von Florian Kohfeldt noch gedacht habe, ist, so unschön die Situation ist, aber gesetzt im Fall, du schaffst es, das Vertrauen jetzt zu rechtfertigen und du schaffst vielleicht nicht die Sensation gegen Leipzig, vielleicht aber auch doch, und du schaffst dann einen sauberen Klassenerhalt in den letzten 3 Spielen, dann bist du eigentlich nicht beschädigt, sondern bist du viel stärker als vorher, weil dann hast du zum zweiten Mal in einer schwierigen Situation das Vertrauen bekommen und hast zum zweiten Mal geliefert. Also das ist eigentlich so unangenehm die Situation auf den ersten Blick ist, so sehr kann sie auf den zweiten Blick eigentlich auch eine Demonstration von Stärke werden, wenn du das nämlich schaffst. Und ich bin sicher, ich glaube auch, dass es ihm in Berlin echt nicht gut ging nach dem Spiel. Keinem Trainer wäre es da wahrscheinlich gut gegangen. Aber ich glaube, er ist so kämpferisch, dass ich mir nicht vorstellen kann, irgendwer tut ihm einen Gefallen, um zu sagen, ja, es wäre besser gewesen, wenn er nach dem Berlin-Spiel direkt entlassen worden wäre. So argumentieren ja manche, die sagen, ja, es gibt so eine Aufsichtsratsopposition im Moment gerade, die sagen, das ist doch respektlos, dass er jetzt behalten wird. Und dann sagt man ihm aber, er muss jetzt liefern, das wäre besser gewesen, sie hätten ihn gleich entlassen. Und da finde ich, glaube ich, ehrlich gesagt, wenn man Florian Kohfeldt fragen würde, würde er das nicht so unterschreiben.
Ja, also letztendlich, und da muss man dann halt auch wieder über die Gesamtpolitik im Verein reden und auch über die Transferpolitik im Verein reden. Letztendlich hat er ja nur das zur Verfügung, was er zur Verfügung hat. Und der Kader, glaube ich, ist jetzt nicht zwingend viel stärker geworden, wenn man das mit der letzten Saison vergleicht.
Das ist so eine Sache, die noch ganz wichtig ist. Sie haben wirklich den Klassenerhalt mit Ach und Krach in der Relegation geschafft und haben dann am Anfang der Saison Davy Klaassen verloren, der wirklich der beste Fußballspieler im Kader war und der in dieser Saison eine überragende Saison mit Ajax Amsterdam spielt, wieder Nationalspieler ist und Tore schießt am Fließband, erstaunlicherweise, was er in Bremen nie gemacht hat. Und den verlierst du einfach aus wirtschaftlichen Zwängen und du kannst ihn aber nicht ersetzen. Und wenn du schon 16er geworden bist und dann noch den zentralen Spieler verlierst, dann kann niemand annehmen, dass du in der Saison danach mit einem Lied auf den Lippen Elfter wirst, sondern dann ist klar, das wird eine ganz schwierige Saison und wenn Werder am Ende jetzt 15. wird, ist das völlig okay. Ja. Dann hast du eigentlich ein Ergebnis geholt, was komplett in Ordnung ist.
Jetzt erzähl mir mal bitte, wie das als Fan geht. Heute ist Mittwoch, übermorgen ist DFB-Pokal-Halbfinale. Kannst du irgendetwas wie Vorfreude empfinden?
Naja, durch die Situation diese Woche und gerade durch die hohe Fallhöhe ist es natürlich schon mehr Anspannung als Vorfreude. Was aber für mich erschwerend dazukommt, ist, Werder hat diese Saison zweimal gegen Leipzig gespielt und war beide Male komplett chancenlos. Und auch das ist im Übrigen, jetzt sind wir wieder beim modernen Fußball und bei Erfrischungsgetränken, ich finde unangenehm, dass du, anders als in den Jahren, in den letzten 10, 15 Jahren, du hast ja nicht mehr das Gefühl, dass du an einem guten Tag Leipzig einfach mal 2-0 wegfiedelst im eigenen Stadion, sondern du weißt ganz genau, wenn alles normal läuft, schlagen die dich. Wenn alles normal läuft, schlägt Dortmund dich. Wenn alles normal läuft, schlagen die Bayern dich. Früher war das so, da konntest du selbst als Tabellenletzter konntest du Weltpokalsieger-Besieger werden. das ist mittlerweile ja so selten geworden. Ja. Du weißt ganz genau, als Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel schlägst du normalerweise keinen, der unter den ersten vier steht. Das sind Verhältnisse, wie wir sie früher in Spanien hatten oder auch mal in England und wie sie für uns eigentlich immer ein Horror waren. Und jetzt haben wir sie hier. Jetzt haben wir hier eine so große Schere zwischen den großen und den kleinen Vereinen. Wir haben, das habe ich in der Hinrunde mal ausgerechnet, wir haben Werder Bremen im Heimspiel gegen Bayern München. Da hat Werder einen Kader gehabt von 30 Spielern, die waren genauso teuer wie Benjamin Pavard. Die ganze Mannschaft. Und solche Dimensionen haben wir mit zwischen Werder und Leipzig auch. Und deswegen ist es natürlich ein Traum, dass Werder bestehen kann in dem Spiel. Aber die Hoffnung ist viel kleiner, als sie noch vor Jahren war, als du dachtest, ey, zu Hause mit dem Publikum im Rücken, in einem Pokalspiel bei Flutlicht kannst du jeden hier besiegen. Das ist leider verloren gegangen.
Darf ich nochmal ganz kurz einen anderen Ansatz diskutieren? Also ich habe aus der Entfernung auch den Eindruck, dass der Florian ein absoluter Top-Typ ist. Ich glaube, dass seine Kommunikationsfähigkeiten überragend sind. Nicht nur nach außen, sondern mit Sicherheit auch nach innen, dass er die entsprechenden Gespräche führen kann. Er hat ja selber keinen großen Hintergrund als Fußballer. Wenn ich dann trotzdem Cheftrainer werde, über eine gewisse Zeit als Jugendtrainer und Co-Trainer von Viktor Skripnitz seiner Zeit, so jemand mache ich ja nicht dann zum Cheftrainer, wenn er nicht diesbezüglich über wirklich außergewöhnliche Qualitäten verfügt. Was mich jetzt so ein bisschen wundert, ich meine, ich beobachte natürlich den Fußball in der Bundesliga seit langen Jahren und in den letzten Jahren, wo wir jetzt zum Beispiel Michael und ich die letzten zwei Jahre unseren Podcast machen, natürlich noch intensiver. Und mir ist gerade jetzt in diesen zwei Jahren aufgefallen, wie, ja, für mich ungenügend und manchmal naiv Werder Bremen verteidigt. Das ist ein Thema gewesen, über das wir uns häufig unterhalten haben. Wenn ich bei Sky irgendwo gesessen habe und habe Spiele von Werder Bremen kommentiert, wenn ich mir jetzt bestimmte Dinge im letzten Jahr, wo sie soeben die Relegation erreicht und überstanden haben, und auch in diesem Jahr wieder die Anzahl der Gegentore, die für mich auch die Qualität der Verteidigung als Verteidigung selbst, aber auch als Mannschaft generell, das lässt für mich zu wünschen übrig. Und gerade angesichts der Situation, dass ich nicht mehr über so viel Geld verfüge, dass ich, dass ich so jemanden wie Klaassen vielleicht nicht halten kann. Ich habe ihn mal geholt, so, dann geht er wieder weg. Nach so einem Jahr, was er sich auch anders vorgestellt hat, ist ja klar, da möchte nicht in die Bundesliga gehen und dann gegen den Abstieg spielen, dass ich jetzt finanziell nicht in der Lage bin, mir eine Mannschaft zusammenzustellen, wo alle Hurra schreien. Aber jetzt unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten, ist mein Eindruck, dass es auch eine Frage der Philosophie ein bisschen ist. Der Florian ist ein Repräsentant immer aus der Entfernung beobachtet, der jungen Trainergilde, für die der Ballbesitz, der technische Fußball, der interessante Fußball, der offensive Fußball, Spielaufbau, den Ball super laufen lassen, wichtiger ist als meinetwegen die Defensive oder das Ergebnis, was ihn ehrt, was für ihn spricht, aber wo ich mich dann frage, als Verein, als Vereinsverantwortlicher, muss ich doch dann irgendwann mal, wenn ich diese Situation ein Jahr so erlebt habe, in dieser Form, wo sie wirklich richtig, richtig Glück hatten im letzten Jahr, und im nächsten Jahr wird es ein bisschen besser, aber nicht grundlegend, weil die Personen sind ja immer noch die gleichen eigentlich. Der Einzige, der wieder weg ist, ist der Kevin Vogt, der aus meiner Sicht auch nicht unbedingt dieses Problem hinten defensiv behoben hat, sondern der ein überragender Aufbauspieler ist. Aber für mich in der Defensive nicht diese Stabilität liefert, die für mich notwendig ist, wenn ich als Verein in so einer Situation bin. Kann es sein, dass ich nur immer aus der Entfernung betrachtet, dass alle Verantwortlichen, auch um Florian Kohfeldt herum, Sportdirektor und so weiter und so fort, dass die dieses Problem ein bisschen unterschätzen und denken, mit einem interessanten, schönen, technisch guten Fußball kann ich das hinkriegen, verliere aber einen guten Spieler nach dem anderen im Laufe der Jahre, weil ich die guten, technisch guten Spieler natürlich nicht halten kann. Also das ist etwas, was ich so ein bisschen vermisse, diese defensive Stabilität, was aber auch, ja, keine Ahnung, ob es was mit den Einzelspielern zu tun hat oder auch mit der vorgegebenen Philosophie.
Ich bin komplett bei dir, was die letzten 2-3 Monate angeht. Interessant ist, dass Werder in der Hinrunde exakt genauso viele Gegentore hatte wie Bayern München, nämlich beide 25. In der letzten Saison hatten sie 69 und im Moment sind sie bei 51, 3 Spieltage vor Schluss. Also es ist schon noch ein Schritt nach vorne. Aber das Interessante ist, dass du wirklich in der Hinrunde, als sie wirklich hinten gut standen, was im Übrigen sehr viel immer mit der Person Ömer Toprak zu tun hat, ob der nun fit ist oder nicht, dass du in der Hinrunde ganz oft um die Ohren bekommen hast, ja, sie haben zwar gewonnen, aber das war wieder kein schöner Fußball. Und oh Gott, ja, ein Unentschieden, aber mit was für Fußball? Das hast du nach jedem Spiel gehört. Ja, also ganz unattraktiver Fußball. Na gut, 1-1 gegen Bayern, aber unattraktiv. Und das ist so, das ist, du musst es dir immer anhören, was für spielerische Armut das ist und mit was für rustikalen Mitteln Werder sich die Punkte ergaunert, mit anderen Worten. Und in der Rückrunde ist das ein bisschen in Schieflage geraten, weil ich Florian Kohfeldt irgendwann, glaube ich, tatsächlich das Bestreben hatte, auch wieder besser nach vorne zu spielen. Und seitdem ist aber weder noch, also seitdem steht es hinten nicht mehr so sicher wie vorher und vorne klappt im Moment sehr wenig, was wiederum auch daran liegt, dass ein Spieler wie Niklas Füllkrug permanent verletzt war, der auch wichtig wäre. Aber tatsächlich ist es so, also in der Hinrunde hat Werder eine erstaunlich stabile Hintermannschaft gehabt. In der letzten Saison war es eine Katastrophe. Aber was euch vielleicht auch aufgefallen ist, ist, was interessant ist, du Michael wirst das ganz oft als Thema gehabt haben in deinen Kommentaren, Werder hat ja in der letzten Saison nahezu jeden Standard um die Ohren bekommen. Und in dieser Saison gar nicht mehr. Also das haben sie komplett abgestellt. Standard-Gegentore gibt es fast nicht mehr. Deswegen, also die letzten Wochen sind da sicherlich eine deutliche Verschlechterung, aber in der Hinrunde standen sie eigentlich gut.
Okay. Das alles hat dann ja auch wieder, und dann sind wir wieder beim Thema Transferpolitik, hat ja auch mit dem zu tun, was Kohfeldt letztendlich zur Verfügung hat an Spielern und was er aus den Spielern macht. So. Also der hat mir nun auch häufig genug erzählt, ja, ich habe immer noch keinen Sechser und ich habe immer noch keinen Sechser und ich habe immer noch keinen Sechser und ich musste wieder den hinstellen. Ist ja auch nicht zufrieden mit dem, was Baumann zum Teil gemacht hat. Wäre sicherlich auch nicht unglücklich gewesen, wenn da noch ein anderer Innenverteidiger gekommen wäre. So, ich glaube, da ist ja auch durchaus nicht nur eine Linie zwischen Baumann und ihm. Und das hängt dann ja auch wieder mit A, mit dem Geld zusammen, aber B, auch mit der Kreativität, weil Freiburg hat jetzt auch nicht 800 Millionen mehr zur Verfügung. Und wenn man sich anguckt, wen die halt so kriegen, muss man sich vielleicht auch fragen, okay, sind wir da auf der Position gut aufgestellt oder nicht?
Ich will darüber reden, Ewald, warum hast du dir eben bei Ömer Toprak an die Stirn gefasst?
Das darfst du nicht! Das darfst du nicht! Das ist ein Spezialfreund.
Also, ich möchte dem Ömer nicht zu nahe treten. Ömer ist ein absoluter Weltklasse-Fußballspieler. Aber ich habe ihn auch öfters kritisch gesehen, was eben das Abwehrverhalten angeht. Aber das ist ja etwas, was sich durch seine Karriere auch gezogen hat. Er ist ja auch in Spitzenclubs gewesen und wenn der Gegner Räume hat, dann ist es sicherlich für ihn schwer, mit dem Tempo mitzugehen. Ich erinnere an Spiele von Borussia Dortmund, die hochspielen, ich glaube sogar mit Peter Bosch an der Mittellinie, und dann kommt Tottenham Hotspur zugegebenermaßen mit unverschämt schnellen Spielern und stellen dich vor große Herausforderungen. Also wenn ich nicht besonders schnell bin als Innenverteidiger, dann versuche ich es oft übers Stellungsspiel zu lösen. Das macht der, glaube ich, Ömer Toprak auch. Öfters so im Zurückweichen, wenn er wenn er nicht die Sicherheit hat, ich kann jetzt mal draufgehen. Aber wie gesagt, ich will das nicht nur an einzelnen Leuten festmachen. Wenn du das, ich habe das jetzt verstanden, als du eben gesagt hast, naja, ich habe das jetzt nicht jedes Spiel verfolgt, aber wenn du sagst, dass diese Hinrunde so gut gelaufen ist und dann plötzlich die Kritik wieder hochkommt, das ist jetzt aber nicht attraktiv, dann muss ich sagen, das ist für mich ahnungslos auch vom Umfeld her. Es ist natürlich klar, dass ich Werder Bremen mit dieser Historie, mit deutschen Meisterschaften, mit Europapokalteilnahmen, mit Weltklasse-Spielern, dass dort natürlich in der Fan, bei den Fans oder generell beim Umfeld, bei wem auch immer noch diese Erwartungshaltung da ist. Wir sind Werder Bremen, wir haben über lange, lange Jahre Bayern München Paroli geboten und hätten schon noch viel öfter deutscher Meister werden können. Also das ist natürlich klar, dass das was anderes ist als Freiburg, wo das gefeiert wird ohne Ende, egal mit welchem Fußball. Auch die haben sehr viel Glück, aber die sind defensiv, hauen die alles weg. Manchmal haben die gar keine Torschancen und liegen 0-2 zurück und dann kriegen sie es trotzdem irgendwo hin. So ein Fußball, manchmal spielen sie klasse, manchmal nicht so gut, aber sie schaffen es halt generell. Das ist natürlich, hat natürlich eine höhere Akzeptanz in einem Standort wie Freiburg, der immer sportlich und wirtschaftlich ums Überleben kämpft. Ich denke mal, dass ich trotzdem einzelne Top-Leute brauche vom Tempo her. Aber es ist natürlich völlig klar, ich muss mich darauf verlassen können, gerade wenn ich nicht besonders schnell bin als Abwehrspieler, dass hinter mir genug, dass rechts und links Leute gedeckt sind. Wenn ich natürlich, ich kann nicht jemanden attackieren, ich kann nicht antizipieren, ich kann kein Risiko eingehen, wenn die gesamte Organisation nicht gut ist. Aber ich denke, dass der Flo das natürlich weiß. Aber warum das jetzt intern vielleicht auch nicht personell mal anders gemacht wurde, kann ich nicht beurteilen, weil ich glaube, wenn ich so eine Situation habe, dann muss ich erstmal gucken, dass ich überlebe und nicht mit dem Rücken zur Wand stehe dauernd.
Es wird auf jeden Fall übrigens immer ja? Gar nicht so langsam, aber ich habe sie haben sich ja, weil du Michael den Sechser erwähnt hast, sie haben sich ja 2 Jahre hintereinander vergeblich um Grujic beworben. Wo sie, glaube ich, nicht den Hauch einer Chance hatten, den zu kriegen. Und wo man jetzt auch sagen muss, wenn der jetzt aus England zum FC Porto gewechselt ist, ist das absolut nicht die Kategorie von Spielern, um die sich Werder im Moment aktuell bemühen kann. Was ich aber wichtig finde, bei dem, was du gesagt hast, Ewald, ist, natürlich hat Werder eine Tradition. Aber was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass du die aktuelle Situation annimmst. Und es ist, es hilft in meinen Augen keinem Traditionsverein weiter, egal was Werder ist oder Köln oder wer auch immer. Wenn du mit dieser Haltung rangehst, ja, unser Anspruch muss ein ganz anderer sein, als nur in der zweiten Tabellenhälfte mitzuspielen, da sage ich nein, im Moment ist die Bundesliga so, dass du froh sein musst, wenn du da dauerhaft deine Bundesliga-Zugehörigkeit sichern kannst. Und wenn du dir Werder anguckst, die haben die meisten Bundesligaspieler aller Vereine, die waren nur ein einziges Jahr zweitklassig, das ist aber ja kein Erbrecht, was man da hat, sondern genau so. Wenn du dir Vereine anguckst, die da unten stehen, Stuttgart war zweitklassig, Eintracht Frankfurt war mal zweitklassig, Gladbach war mal zweitklassig, der SFC Köln ist öfter zweitklassig, das ist keine eingebaute Garantie für Traditionsvereine, dass du immer in der Bundesliga spielst. Und deswegen ist das, wenn du in einer jetzigen wirtschaftlichen Situation wie Werder Bremen dir auf Dauer sichern kannst, dass du es immer irgendwie schaffst, dich durchzuwursteln, dann muss das vielleicht einfach gerade mal so sein. Dann musst
du vielleicht diese Phase irgendwie durchstehen. Ja, und wenn du dann vor allen Dingen noch so ein Highlight wie mit dem Pokal hast, auch wenn du natürlich recht hast, dass die Chancen, ich will nicht sagen verschwindend gering sind, aber es hätte ja eine wirklich großartige Saison sogar werden können, wenn du es so verkaufst, wie du das jetzt machst. Ja, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Vielleicht war es wirklich einfach auch so, dass der ein oder andere sich zu sicher war. Ne? Dieses Spiel gegen Frankfurt, 11 Punkte Vorsprung und dann hast du noch Pokal. Genau, dann hast du Pokal irgendwann gegen Regensburg. Keine Ahnung, ob dann so ein bisschen Spannung rausgegangen ist beim einen oder anderen, weil nach oben ging ja nichts mehr, aber nach unten geht ja auch nichts mehr, ne? Ja, so kann es kommen.
Ja, es ist alles zusammengekommen. Also ich finde persönlich, wie gesagt, ich finde Niederlagen hintereinander gegen Bayern, Wolfsburg, Leipzig und Dortmund in 4 Spielen hintereinander, finde ich noch erklärbar, dass du dann wiederum in dem 5. Spiel gegen Stuttgart vielleicht nicht mehr mit breiter Brust aufläufst und dadurch ein Eigentor unglücklich verlierst. Dann hast du Mainz zu Hause, stehst schon unter Druck und hast eine Videoassistententscheidung gegen dich, wo du bis heute nicht weißt, warum der das Tor aberkannt hat. Normalerweise gehst du da in einem wichtigen Heimspiel mit einem 1:1 in der 45. Minute in die Kabine. Kabine. Da gehst du ganz anders wieder auf den Platz, als wenn du mit dem 0-1 in die Kabine gehst und der Gegner gleich die Latte trifft beim ersten Angriff noch. Also das ist natürlich alles keine Entschuldigung, aber ich glaube tatsächlich, dass du sehen musst, dass diese Saison eine Dynamik bekommen hat für Werder Bremen, auch durch die überraschenden Ergebnisse anderer Vereine. Ich meine, dass Köln Leipzig schlägt und dass die Mainzer Bayern schlagen. Wenn du dir von diesen überraschenden Ergebnissen der letzten Wochen 2 oder 3 wegdenkst, wäre Werder jetzt gerettet.
Aber der Trend, und das ist ja, glaube ich, der Punkt, das ist ja der Trend, der absolut gegen Werder spricht. Also wenn du das eben nicht als Werder-Fan von außen dir anguckst, wie die Entwicklung ist, und wenn du dir anguckst, okay, die nächsten 3 Spiele, Leverkusen, gerade Frankfurt weggefiedelt, Augsburg, neuer Trainer, Gladbach zu Hause, die vielleicht noch Richtung Europa League unterwegs sind, sehe ich jetzt nicht 2 Siege gerade für Werder irgendwo rumliegen. So.
Nee, das ist schon richtig. Also ein Sieg gegen Mainz hätte sehr geholfen, wenn der zustande gekommen wäre.
Ja.
Aber auf der anderen Seite hat die Mannschaft eben auch in der Hinrunde, die haben in Leverkusen unentschieden gespielt, die haben in München unentschieden gespielt. Sie haben im Übrigen, habe ich mal nachgeguckt, gegen die unteren 6 sind sie seit dem ersten Spieltag ungeschlagen. Also die Spiele haben sie fast alle gewonnen. Und wenn du eine gewisse Stabilität jetzt nochmal zurückkriegst, die musst du dir natürlich irgendwie holen. Ich weiß nicht wie. Mhm. Aber dann ist ein Heimspiel gegen Leverkusen und ein Auswärtsspiel in Augsburg und ein Heimspiel am letzten Spieltag gegen Gladbacher, für die es im Idealfall um nicht mehr viel geht, dann ist das jedenfalls auch nicht komplett aussichtslos.
Ewald recherchiert parallel.
Betretenes Schweigen.
Genau. Ich recherchiere gerade, weil ich muss natürlich überprüfen, was Arndt gerade gesagt hat. Also die Hinrunde der laufenden Saison hat Werder Bremen nach 17 Spielen mit 18 Punkten abgeschlossen. Auf dem 13. Tabellenplatz mit 4 Siegen, 6 Unentschieden, 7 Niederlagen mit 19-25 Toren. Die 25 Gegentore. Ja, damit vergleichst du sie mit Bayern München, richtig, aber Leipzig hat 14, Leverkusen hat 17, Dortmund hat 22.
Ja, damit den vergleichen sie sich nicht. Das ist zu weit.
Nein, klar, aber es gibt ja unten auch, Bielefeld hat 24 Gegentore, Hertha 28, nur die letzten drei, die letzten beiden hatten 36. Also wenn ich 19-25 Tore, 25 ist klasse, 19 war das 6. schlechteste Ergebnis. Also ich denke, dass diese defensive Qualität zu Lasten von Offensivkraft wahrscheinlich gegangen ist. Wenn ich vielleicht auch bei Füllkrug und was weiß ich, wer alles nicht dabei gewesen ist. Also wenn ich jetzt 18 Punkte, natürlich habe ich jetzt in der Rückrunde erst 12 Punkte geholt und stehe auf dem Relegationsplatz mit 3-3-8, aber auch nur 15-26 Tore. Also das ist ja nun insgesamt so geblieben, dass sie relativ, also im Vergleich, im ligaweiten Vergleich, 34 Tore, das ist schon, Bielefeld fällt mal raus da und Schalke, die kann man jetzt nicht vergleichen, aber da ist nur noch Köln mit 32, Hertha hat auch 34, Mainz hat 33, also das sind eben Mannschaften, die dann halt auch da unten stehen und auch 51 Gegentore. Das ist für mich, ne, wie gesagt, Schalke kannst du rausnehmen, aber die anderen haben 48, 56, 51, 51. Es sind für mich zu viele Gegentore und ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Ömer Toprak jetzt zu einem Sprinter zu machen, dann werdet ihr mich nicht überzeugen. Wenn ich jetzt im Fernsehen, manchmal, dann wird immer eingeblendet, wer jetzt der schnellste Spieler gewesen sein soll, dann sind da manchmal Leute eingeblendet.
Warte mal, letztens war irgendeiner mit 34, irgendeiner der Innenverteidiger.
Da hätte ich das Gefühl, letztes Jahr wäre der mir noch nicht weggelaufen. Also dann weiß ich nicht, ob das immer so stimmt. Außerdem geht es auch nicht nur, lass mich das eben sagen, geht es nicht nur immer um eine gerade Geschwindigkeit, sondern die azyklische Geschwindigkeit ist ja völlig unterschiedlich. Es gibt Leute durch, keine Ahnung, durch welche Dinge auch immer, die, gerade als Abwehrspieler brauche ich natürlich auch diesen Antritt auf den ersten Metern, oder ich brauche plötzlich bei Richtungsänderungen, wie kriege ich das hin? Dann sind ganz große, die es nicht hinkriegen, aber auch kleinere Spieler oder normale Größe, die dann das Problem haben, koordinativ sich auf dem Absatz zu drehen und dort dann Probleme bekommen. Also wie dem auch sei, ich schaue natürlich auch mit dem Auge eines Trainers drauf, der 25 Jahre lang trainiert hat und 40 Jahre da im Geschäft ist. Und da fällt es mir halt auf, dass der Ömer diesbezüglich, gerade in der letzten Saison in Tateinheit mit Kevin Vogt, da habe ich gedacht, Wie wollen die das schaffen? Das ist Prinzip Hoffnung. Wir drücken die Daumen, dass wir den Gegner mal den Ball wegnehmen.
Du hast immer da wirklich auch ein bisschen Unrecht getan. Du hast dich ein bisschen auf ihn eingeschossen. Ich habe da ein paar Dinge auch diese Saison gesehen, die waren richtig gut. Ich kann mich an ein Heimspiel von Werder erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, wo er dreimal wirklich exzellent irgendwie was verhindert hat. Also lass mal, da hast du dich vielleicht auch ein bisschen eingeschossen.
Ist ja gleich. Ich will nur sagen,
Entschuldige, ich habe nach deinem Monolog eben gedacht, Ewald, dass du sagst, das Problem ist, dass die Stürmer nicht treffen. Weil das finde ich gefühlt aus Bremer Sicht. Und da finde ich aber auch, ist eine vertrackte Situation, weil du hast wirklich Niklas Füllkrug, der im gesunden Zustand ist, das ein richtig guter Bundesliga-Stürmer. Du hast Josh Sargent, den ich sehr mag, aber der eigentlich, dessen Stärke daran steht, dass der unheimlich fleißig ist. Das ist kein Knipser, sondern der macht unheimlich viel, der läuft viel, der ist auch noch sehr, sehr jung. Und du hast, und das ist ein ganz tragischer Fall, Davy Selke, der wirklich ein im Moment ein krasser Fehleinkauf ist oder als solcher gehandelt wird. Und wenn du aber mit Leuten diskutierst und du guckst da mal nach, dann siehst du bei Davy Selke, den Werder in einer Notsituation, nämlich nach einem Kreuzbandriss geholt hat von Füllkrug, dann siehst du, dass der im Jahr 2019 noch einen Marktwert von 20 Millionen hatte.
Der kann nicht so schlecht sein, wie er jetzt gemacht wird. Das ist unmöglich.
Der Kicker hat ihn neben Timo Werner als das deutsche Sturmduo der Zukunft gehandelt. Und er war bei der U19-EM vor, ich glaube, 6 Jahren, war er bester Spieler bei einer U19-EM. Also es kann kein Trottel sein, den sie dafür viel zu viel Geld geholt haben, sondern das ist ein Spieler, auf den sie viel Hoffnung gesetzt haben und der leider nicht funktioniert. Also vielleicht auch mit der Spielweise nicht funktioniert, die Werder in dieser Saison pflegt. Aber du hast im Prinzip diese drei Stürmer, die im Idealfall schon jetzt nicht unterstes Bundesliga-Level sind, wenn du einen gesunden Füllkrug hast und einen gesunden einen Selke, der in Form ist und einen Sargent, der dahinter noch ist. Und Osako spielt mal so, aber den hast du noch, der kann dahinter spielen. Das sind ja nicht alles Blinde, sondern das sind alles Spieler, die irgendwie aus verschiedenen Gründen die Saison nicht funktionieren und nicht greifen. Und das ist in meinen Augen eines der ganz großen Probleme.
Niklas Füllkrug hat 708 Minuten gespielt in dieser Saison. Von den 16 Einsätzen, die er hatte, hat er 8-mal von Anfang an auf den Platz gespielt, ist 8-mal reingekommen und hat dabei trotzdem 5 Tore erzielt. Die Quote möchte ich gar nicht ausrechnen. 5 Tore hat auch Josh Sargent, der aber 3-mal so viel gespielt hat, nämlich 2280 Minuten, 27-mal auf den Platz gestanden hat. 5 Tore hat Kevin Möwald erzielt, der 17-mal von Anfang an gespielt hat, obwohl er weniger, wirklich viel, viel weniger gespielt hat. Also insgesamt, wenn ich natürlich insgesamt so wenig Tore habe, ist ja klar, dann habe ich auch nicht viele Spieler, die Tore erzielt haben. Es ist, ich kann das, wie gesagt, so ein Bremen-Experte bin ich jetzt nicht, um das wirklich beurteilen zu können, was ist da los. Davy Selke, du hast recht, ist eines der großen Talente gewesen, die ganzen Jahre, aber er ist natürlich auch, ich will es ja mal so sagen, wenn ich Spiele nicht dominieren kann. Also für mich ist es klar, er hat auch ein gutes Tempo, auf Strecke hat er ein gutes Tempo. Ob ich jetzt sehr gut mit ihm kontern kann, ist jetzt mal was anderes, aber allein durch seine Körpergröße wird er jetzt nicht dieser spritzige Mann sein. Ich weiß nicht, wie gut sein Kopfballspiel ist. Gut. Aber
das ist gut.
Also ich meine, Selke ist doch ein klassisches Beispiel dafür, dass irgendwas nicht funktioniert. Also entweder ist im Trainingsbetrieb irgendwas oder er kommt mit dem Trainer nicht klar oder er kommt mit der Mannschaft nicht klar oder er kommt mit sich nicht klar. Er hat ja bewiesen in der Bundesliga, dass er ein vernünftiger Stürmer ist mit einer, sagen wir mal, mindestens gut durchschnittlichen Quote und die Saison kommt halt gar nichts dabei rum.
Oder die Mannschaft spielt nicht so, wie es für ihn als Spielertyp sinnvoll wäre. Und erfolgsversprechend, auch das ist ja immer so ein Punkt. Wenn Vereine Spieler holen, dann muss ich mir die Frage stellen, passt der bei uns rein? Da kann ich doch nicht einfach nur gucken, wie viele Tore hat er da erzielt und wie viele hat er dort erzielt, sondern was ist für ein Spielertyp? Wie wollen wir denn eigentlich spielen? Wer braucht er Flanken? Sind wir eher eine Kontermannschaft? Was machen wir? Was will ich eigentlich von einem Spieler? Und dann kann ich sagen, wer kommt in Frage? Der und der. Und wen kann ich davon kriegen? Aber ich kann doch nicht einfach nur gucken, so, den kann ich jetzt haben, dann hole ich den mal. Dann, das weiß ich jetzt nicht, ob das zusammenpasst halt. Ne? Also keine Ahnung. Ich habe schnelle Spieler da, wie Raschika. Auch Romano Schmidt ist für mich ein sehr interessanter Spieler. Ich denke immer in so einer Situation, keine Ahnung, dann würde ich eher sagen, ich mache den Laden dicht, stelle mich da mit ja, ich meine, wenn ich das kritisiere, dann kritisiere ich es in der Champions League bei Spitzenmannschaften, Michael. Wenn ich eine Spitzenmannschaft sehe mit davon 350 Millionen und dann stellt der seine Goldpferdchen mit 8 Mann vorm 16er auf, dann kann ich nur sagen, ich würde ihn sofort entlassen. Das ist lächerlich, ist das. Da hätten sie uns früher für gesteinigt. Und in Holland wirst du als Zweiter entlassen früher, wenn du nicht attraktiv gespielt hast. Und heute geht es nur noch darum, ob ich gewinne das Spiel. Manche gucken schon gar nicht mehr zu und spielen am Handy rum. Und hinterher sagen sie, boah, toll, wir haben gewonnen und essen ihr Häppchen da. Das ist ja lächerlich. Also ich glaube, dass jeder Kader das in irgendeiner Form hergibt, dass ich den Laden dicht mache, dass ich mich da hinstelle, dass ich dann aber auch eine Defensivphilosophie meinen Spielern einimpfe, dass sie den Gegner richtig unter Druck setzen. Das sehe ich oft nicht. Bremen läuft oft hinterher. Ich weiß nicht, wie es in der Hinrunde war, aber wenn ich in der eigenen Hälfte bin und spiele gegen Leipzig, Bayern, wie auch immer, und gucke immer von rechts nach links, dann kann ich warten, bis ich einen reinkriege. Ich weiß noch, wie Bielefeld wechselt den Trainer, spielen in Leverkusen. So gut habe ich sie nie wieder spielen sehen. Sie waren in der eigenen Hälfte in einem Top 4-4-2 organisiert mit engen Abständen. Wenn irgendein Leverkusener Spieler, und die sind ja unverdächtig schlecht zu sein, da draußen Bailey, Diaby, wie sie alle heißen, wenn einer den Ball bekam, beim Anspiel ist schon einer losgesprintet und wenn der Osterhase den Ball dann hatte, dann hat er den stinkigen Atem von dem anderen schon im Nacken gehabt. Der ist ihm
ja, aber war weißt du, was ich meine? Kein schöner Fußball.
Ja. Ach, das ist kein schöner. Ah, ja, ach, das habe ich jetzt vergessen. Alles klar. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe schönen Fußball, aber ein Fußball, wo ich nur mit Ballbesitz ein bisschen hin und her hampele und keine Zweikämpfe habe, auf faire Art und Weise, aggressives Spiel, den Gegner stören, wenn ich das nicht sehe als Trainer, habe ich keinen Bock da drauf. Denn das ist dann Rasenschach. Dann brauche ich keine Zweikämpfe mehr, dann brauche ich auch keinen Schiedsrichter mehr, dann kann ich mich vorher entschuldigen, dann beschmeiße ich den Gegner mit Wattebäuschen, dann sage ich, ich komme dir nicht zu nah, brauchen auch keine Schiedsrichter mehr. Das ist lächerlich, so etwas. Das hat mit Fußball nichts zu tun. Und es gibt auch keine erfolgreiche Mannschaft, die nicht in der Lage ist, ein gutes Defensivpressing zu machen, abgesehen von einzelnen Verstörten, wie zum Beispiel den Casemiro von Real Madrid, den ich schon in der Kabine verhaften würde. Wegen dem, was er, wenn ich den gestern gesehen habe, den nicht vom Platz zu stellen, gestern wieder, das ist einfach nur lächerlich. Allein schon für den Gesichtsausdruck würde ich ihm Geld geben, wenn er auf den Platz geht.
So, es ist Schluss. Arndt hat heute auch noch mal ein bisschen was anderes vor, nehme ich an. Ne?
Ich fand aber, dass den Gedanken noch zu Ende zu bringen, Ewald, das, was du gerade gesagt hast über Rasenschach und Ballbesitzfußball und so weiter, ich fand ja die letzte Fußball-WM in der Hinsicht so grenzenlos deprimierend. Ich weiß noch, wie ich wirklich dauernd vorm Fernseher gesessen habe und irgendwann habe ich angefangen zu staubsaugen oder aufzuräumen. Oder so, ja. Du hattest das Gefühl, es spielen immer nur Mannschaften um den Strafraum rum und es ist eine Mannschaft hinten drin, die lässt nichts durch. Ja. Und dann kam ja dauernd noch dazu erschwerend, dass durch den Videoassistenten die Mannschaften dauernd versucht haben, irgendwelche Querschläger in den Strafraum zu schlagen, in der Hoffnung, dass irgendeiner mit der Hand drankommt.
Genau das haben wir bei der EM jetzt auch vor uns.
Bei irgendeinem Vorrundenspiel mit meinem Sohn geguckt habe und der gesagt hat, du, wenn Fußball immer so wäre, wäre ich nie Fan geworden.
Genau
so. Das ist wirklich...
Ja, das ist so. Ich meine, ich kann dir nur beipflichten, das ist einfach so. Das hat es wirklich gegeben. Du konntest das sehen im letzten Jahr, dass Leute wenig erfolgsversprechende Flanken einfach nur deswegen in das Ding reingehauen haben, um zu hoffen, dass ich vielleicht irgendeinen anschieße.
Ja,
Das reicht, Ewald, du kannst nicht mehr. Ich sehe das an deinen Augen.
Es ist nur eine ganz kleine Schaffenspause.
Ja.
Und gib mir ein neues Stichwort.
Ja, ja, nein, du kannst die Leute auch nicht überfordern, sonst müssen wir hier einen Dreiteiler draus machen. Und außerdem hat Arndt vielleicht auch noch ein paar andere Sachen vor heute.
Ach, ja. Das ist aber schön, das macht Spaß
bei euch.
Es macht sogar mit Ewald noch mehr Spaß als ohne Ewald.
Ja, da hast du natürlich vollkommen recht.
Jetzt hab das endlich kapiert.
Das hast du natürlich vollkommen recht und nichtsdestotrotz denke ich, wir lassen es für heute gut sein und wir verfolgen mal, was mit Werder so passiert bis zum Ende der Saison und wir vertagen uns auf die neue Saison und guck mal, was dann so Sache ist. Es ist höchst spannend. Es kann alles sein. Vielleicht sprechen wir mit dem DFB-Pokalsieger 2021 und dem Tabellen 15. der Bundesliga. Vielleicht kommt auch alles und ganz
vielleicht
anders.
Vielleicht aber auch nicht.
Vielleicht aber auch nicht. Bist du Freitag da?
Ja.
Im Stadion. Ja,
nee, Freitag bin ich gar nicht da. Ich bin gegen Leverkusen wieder am Stadion. Wir wechseln uns im Moment wegen Corona.
Ja, ja, ich weiß.
Jetzt zu zweit.
Ja, ja. Das heißt, vorm Fernseher mit schweißiger Stirn.
Absolut.
Und wir müssen beim nächsten Mal mit dir natürlich über generelle Entwicklungen im Fußball reden. Haben wir ja jetzt ansatzweise schon. Da geht es um diese, ob unser Fußball die Bodenhaftung verliert.
Nein, das haben wir ja nun klar besprochen, dass das so ist.
Ja, nein, gut, aber wenn ihr mir den Schlenker jetzt noch erlaubt, ich habe in meiner Sendung am letzten Sonntag, und es ist mir eigentlich, während ich mich echauffiert habe, auch erst so richtig klar geworden, darüber geredet, dass ich es im Zuge der berechtigten Empörung über die Super League auffällig finde, dass eigentlich keine Reform in den letzten 20, 30 Jahren irgendwas Gutes gebracht hat, sondern du kriegst dauernd Wettbewerber dazu, die keinen Sinn mehr ergeben sportlich. Du kriegst eine Conference League, die keiner will. Du hast eine Nations League, die keiner will. Du hast eine WM, auf die sich keiner freut. Du hast eine EM, auf die sich eigentlich keiner so richtig freut. Du hast die Champions League immer weiter entwertet. Und mir ist es aufgefallen, Ewald war mir zugeschaltet in den Geisterspielwochen, in den Pausenwochen. Da haben wir so eine Schwerpunktsendung gemacht. Da habe ich mir alte Europacup-Spiele von Gladbach angeguckt. Da ist mir aufgefallen, diesen Stellenwert haben die Wettbewerbe nicht mehr. Was war der UEFA-Cup für ein geiler Wettbewerb?
Hey, 22 Was war der Uhr der Pokalsieger? Abends.
22 Uhr abends, Pokalsieger? Ne? Ein toller Wettbewerb. Wie gut war die Champions League in ihren ersten Jahren noch? Ich habe gestern Champions League geguckt, habe ich wirklich phasenweise sehr gelangweilt, und dann kommt hinterher Trailer, wie geil die Champions League dein Leben bereichert und was für Glücksmomente das sind. Das ist Quatsch. Also das ist, ich finde wirklich, und vor allen Dingen das Schlimmste ist, der Ursprungsgedanke ist verloren gegangen, dass du einen Wettbewerb dir ausgedacht hast, um einen sportlichen Sinn zu erfüllen. Du willst die beste Mannschaft, den besten Meister, beste Mannschaft der Welt. Welchen Sinn hat denn die Conference League? Also, oder welchen Sinn hat die Europa League noch? Das sind die Mannschaften, die nicht gut genug sind, um in der Champions League zu spielen.
Also, das sieht Herr Schäferin von der UEFA-Präsident ganz anders. Er sagt, das ist eure Wahrnehmung in den großen Ländern. Für euch ist das uninteressant, aber ungeprüft gebe ich das jetzt weiter. In dem großen Weltinterview am Sonntag sagt er, für all diese kleinen Länder, für all die kleinen Ligen, ist die, wenn da einer von der Champions League mitmacht, wenn einer in der Euroleague mitmacht, wenn einer in der Conference League mitmacht, die Verteilung, keine Ahnung von welchem Verteilerschlüssel er spricht, der Gelder ist für diese Ligen überlebenswichtig, und dafür brauche ich auch mehr Spiele. Das ist sein Narrativ, wie man heute in Neudeutsch sagt. Genau. Das müssen wir überprüfen. Und insofern hast du dich gerade geoutet als ein sehr arroganter Vertreter der reichen deutschen Bundesliga. Für uns ist es völlig uninteressant. Aber das ist ein anderes Argument. Aber ich sag mal, letzter Schlenker, du hast völlig recht, der Stellenwert eines Europapokalspiels früher war ein ganz anderer, hängt aber auch mit dem Produkt zusammen, was ich auf den Markt bringe. Wenn ich jeden Tag in die Oper gehe, wenn ich bestimmte Dinge jeden Tag den Leuten vorsetze, dann ist man eben nicht mehr so heiß da drauf. Und es kommt noch etwas dazu. Eine Waschmaschine hat früher auch 30, 40 Jahre gehalten. Der Fußball soll heute nicht so lange halten. So wie im Rest der Wirtschaft, es geht um Verkaufen. Es geht darum, nicht Qualität abzuliefern, sondern es geht um Geld machen. In der Wirtschaft geht es darum, so viel wie möglich zu verkaufen, nicht die Ressourcen zu schonen. Nicht die Waschmaschine, die soll nicht 30 Jahre halten. Die hat eine Sollbruchstelle, die fällt dir auseinander, wenn du dein wunderschönes, dein Hoodie da 10-mal reingesteckt hast, dann fängt schon die erste Schraube an zu rosten. So, und im Fußball ist es genau das Gleiche. Es geht nicht, wir haben damals Qualität gehabt. Wir haben uns gefreut, die Menschen haben sich gefreut auf so ein Bundesliga. Man konnte ausscheiden in einem Spiel. Hin und
rum. Aber ist das nicht schlimm? Weißt du, wenn du vor 20 Jahren sinngemäß gesagt hast, früher war das alles schöner, bist du belächelt worden. Mittlerweile kann ich dir 100 Sachen aufzählen, die wirklich früher schöner waren. Und jeder kann es verstehen. Also es ist mittlerweile keine Verklärtheit mehr, sondern mittlerweile liegt es einfach auf der Hand.
Es war nicht alles besser.
Man muss doch nur sich vor Augen führen, was in der Champions League 2024 im Dezember passiert, wenn der Tabellen 31. gegen den Tabellen 24. spielt und noch Hoffnung hat, den zu überholen in der Tabelle, um dann in die Playoffs zu kommen für ein eventuelles Komm, das ist alles Schwachsinn.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Es geht eben generell in unserem Wirtschaftssystem inklusive Profifußball nicht mehr nur um Qualität, sondern das Entscheidende, was wir zugelassen haben, ist, dass das Geld, die Aussicht, viel Geld zu verdienen, alles andere überstrahlt hat und damit vieles den Bach untergeht. Und das müssen wir stoppen, generell und im Profifußball genauso.
So, und jetzt ist Schluss, Arndt. Mach dir noch einen schönen Tag. Vielen Dank für deine Zeit. Wir drücken die Daumen. Das dürfen wir, glaube ich. Ne? Auch aus Hamburg sogar.
Nächstes Mal werde ich meine Kamera quer machen, damit ich die ganze Länge, die ganze Breite der Sache. Ich glaube, das sind Längsdinger, ne? Die sind nicht nach oben.
Doch, die gehen ganz weit nach oben.
Ist das ein Altbau mit 8 Meter Höhe oder was?
Ja, nicht ganz. Aber Altbau, ja, ich glaube 3 Meter oder so.
Na, mehr.
Ja. Das sieht aber nach mehr aus. Also Altbau mindestens 3,50. Wahnsinn.
Okay.
Also, okay. Ihr Lieben.
Schöne Mann, Zeit.
Und vielen Dank für eure Zeit und bis sehr gern bald irgendwann mal ohne Corona.
Ja, alles für das Beste.
Bis dann. Macht's gut.
Ciao. Tschüss. Ciao. So, Ewald. Jetzt aber eine ganz knackige Verabschiedung. Das war ja wieder alles ellenlang. Wir haben noch nicht mal über den HSV gesprochen. Wir haben nicht über St. Pauli gesprochen. Wir haben nicht über Holstein Kiel gesprochen. Wir haben nicht über Werner gesprochen. Das machen wir alles nächste Woche oder sprechen nochmal kurz irgendwo anders was ein. Ne?
Ja, Real gegen Chelsea. Ich habe mich gefreut, dass Chelsea unentschieden spielt, aber dass der Werner so gebasht wird, finde ich unverschämt, muss ich ehrlich sagen. Der hat Probleme momentan, hat eine riesen Chance vergeben, aber kein Mensch hat das Recht, so wie, keine Ahnung, Van der Vaart oder Coy, Dick Coy hat sich auch geäußert.
Ja, ich weiß nicht, was mit denen los ist, also sich gegenüber ehemaligen Spielern so zu äußern, ich meine, die sind doch noch relativ frisch, also ist ja jetzt nicht so, ich will dir nicht so nahe treten, aber sagen wir mal, Experten sind, die schon ein bisschen länger raus sind, aber die sind ja gefühlt 3 Tage noch nicht auf dem Platz mehr und wissen noch ganz genau, wie man sich dann fühlt. Also.
Ja, es ist armselig, wenn man als Ex-Spieler über jemanden, der in einer Krise ist, offensichtlich in bestimmter Hinsicht, die Abläufe passen bei ihm im Moment nicht so. Das sieht man auch bei den Kontern gestern. Wenn er da richtig gelaufen wäre, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, dann hätten die abgeschossen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Aber und so weiter. Was haben wir jetzt? Zweite Liga haben wir auch nicht drüber gesprochen. Wir haben auch nicht drüber gesprochen, dass Werder Bremen der einzige Verein ist unten, der noch nicht gewechselt hat.
Naja, das haben wir jetzt, glaube ich, schon lang und schmutzig thematisiert mit Arndt. Und was so mit dem HSV passiert, das besprechen wir nächste Woche, weil dann sind wir ein ganzes Stück klarer. Denn Nachholspiel gegen Karlsruhe, glaube ich, am Donnerstag und dann am Montag gegen Nürnberg. Wahrscheinlich sehen wir uns und hören wir uns am Dienstag wieder. Und dann machen wir vielleicht mal ein bisschen Schwerpunktthema. Was ist da eigentlich los in der zweiten Liga? Und auf was können wir uns freuen? Denn eins ist ja klar, die neue Superliga, das ist nächstes Jahr die zweite Fußball-Bundesliga, oder? Also vielleicht nehmen wir Real Madrid mit rein.
Also zumindest von den Namen her, wenn sich bestimmte Konstellationen auf Abstieg ergeben, bis auf Dortmund, Bayern, München und so, hast du eine zweite Liga, die sagen wir mal, auch als erste Liga durchgehen könnte, von den Traditionsnamen her.
Ja, so machen wir es. Also Leute, alles klar. Schöne Zeit bis dahin und bis nächste Woche. Tschüss.
Alles Gute, Leute. Ciao. Tschüss.